Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 192. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin.
Hallo.
Der Basti.
Gute.
Gute. Und heute zu Gast vom Bockcast, dem einzigartigen FC-Podcast, der Axel.
Hallo aus Köln.
Hallo aus Köln. Ja, bevor wir zu dem Spiel vom Samstag kommen, erstmal schön, dass du da bist, Axel. Vielleicht magst du kurz dich und vor allen Dingen deinen Podcast vorstellen, dass die Leute so ein bisschen wissen, wo du herkommst und warum du heute hier bist.
Ja, überraschenderweise komme ich aus Köln, beziehungsweise aus der Nähe von Köln, aus Brühl, um genau zu sein. Und bin ja FC-Fan, habe eine Homepage, einen Blog, der vierte offizielle.de und habe mir irgendwann vor anderthalb Jahren oder so, vielleicht sind es auch schon zwei, ich weiß es gar nicht mehr so richtig, gedacht, dass der FC doch eigentlich auch mal so einen Podcast, wie ihr den macht oder wie der Millanton den macht oder wie das Textilvergehen das macht, vertragen könnte und habe mir gedacht, ach, probiert doch mal. Und mittlerweile sind wir bei Nummer 52. Haben noch einen Weg zu gehen, bis wir zu euch aufgeschlossen haben, aber es läuft.
Ja, eine Frage habe ich dazu. Dieses zweite Format, was du da machst, diesen Quickcast, der ja in erster Linie aus Fußballtipps, Beschimpfungen und warmem Kartoffelsalat bestehen. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Das war nicht meine Idee, das war Enzos Idee. Also der zweite Protagonist, der da mitspielt, der @LLCurly, der Enzo, der hatte irgendwann mal aus Frust, dass er nie zu einem Podcast eingeladen wird, hat er mich dann halt bequatscht und ich konnte halt nicht Nein sagen. Mir war aber relativ schnell klar, dass es auf einer halbwegs seriösen Ebene nicht funktioniert. und dann haben wir es halt so ein bisschen mit einem Unterhaltungsprogramm versucht, was halt Konzept ist. Also es ist null Vorbereitung, sondern wir treffen uns dann donnerstags irgendwie zwei Minuten, bevor ich aufnehme. Dann macht einer vielleicht mal einen Kicker auf, um zu gucken, wer überhaupt spielt. und dann tippen wir halt.
Ein wunderbar lockeres Format.
Ja, locker ist da vielleicht das eine Umschreibung, die ich so häufiger höre, ja.
Ich muss zugeben, als ich das erste Mal reingehört habe, war ich ein bisschen verwirrt, aber irgendwie finde ich, ist es etwas, was sich dann doch ganz gut eigentlich hören lässt.
Ja, auch. Es ist halt Quatsch, ne?
Wenn man einen schlechten Tag hat und einfach irgendwie was völlig Absurdes zur Ablenkung braucht, ist das genau das Ding.
Genau, also es soll keinerlei seriösen Anstrich haben, sondern es ist einfach nur Quatsch und wir machen da ein bisschen Spaß und wir machen das natürlich auch für uns in erster Linie, ist ja klar. Dass da überhaupt Leute zuhören, ist ja für uns jedes Mal ein Mirakel aufs Neue. Aber anscheinend treffen wir da so ein bisschen auf jeden Fall auch den Geschmack des Publikums und das freut uns natürlich auch.
Genau, also wer quasi den Bockcast abonniert, bekommt den Quickcast kostenfrei mit drauf, weil das ja, glaube ich, nicht getrennt läuft.
Noch. Ich war zu faul, das zu trennen. Bisher. Okay. Ich hab's aber vor. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es eine gute Idee ist.
Ja, das wird aber dauern. Ich kenne, wie das ist, wenn man was vorhat und das ganz dringend machen will. Das wird dann irgendwann so Ostern 2016 oder so.
Von mir aus, ja.
Gut, dann kommen wir doch mal vom Unterhaltungswert zum Ernst des Lebens. Wir spielen am Samstag, also wir die Eintracht am Samstag zu Hause 18:30 gegen den FC. Marvin, wie viel Angst muss der FC denn vor uns haben?
Ich hoffe, dass der FC, dass dem FC schon die Knie schlottern, ja. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich ist derjenige, der ein bisschen Angst hat, ja. Nicht nur, wenn ich auf die Tabelle gucke, sondern der FC, den habe ich ja vor der Saison ja auch ganz optimistisch auf Platz 7 am Ende der Saison getippt, ja. In meinem grenzenlosen Optimismus, weiß ich selbst nicht genau. Aber ich bin ein bisschen unentschlossen, aber trotzdem vor unserer tollen Offensive, da muss natürlich jede Bundesligamannschaft sich in Acht nehmen.
Vor allen Dingen jetzt, wo Alex Meyer wieder fit ist.
Ja, ich weiß aber nicht, ob das jetzt eher positiv oder negativ ist.
Ich habe eher ein bisschen Angst. Ich habe eher so ein Augsburg-Spiel im Kopf. Und Peter Stöger ist ein ziemlich gewiefter Defensivtaktiker. Und wie ich jetzt mitbekommen habe, vielleicht kann Axel das bestätigen, ist Vogt ist, glaube ich, wieder in die Mannschaft gekommen, beziehungsweise also, ihr habt wieder auf Doppelsechs umgestellt. Und ich glaube, da tun wir uns ähnlich schwer wie gegen Augsburg. Also ich sehe vor meinem geistigen Auge irgendwie gerade so ein 0-0 oder 1-1 irgendwie.
Also wir haben gegen Hamburg zu Hause auf Doppelsechs umgestellt mit Vogt und Lehmann, was mich allerdings auch überrascht hat. Ich hatte bei einem Heimspiel zu Hause gegen einen weitwunden HSV doch mit ein bisschen mehr Mut gerechnet. Letztlich hat er alles richtig gemacht, wenn man das Ergebnis sich anschaut. Ich rechne allerdings gegen die Eintracht auch wieder damit. Das stimmt schon.
Ja, dann muss meine Hoffnung wirklich auf Alex Meyer, glaube ich, abzielen, weil ich glaube, letzte Saison hat er 4 Tore gegen euch gemacht, stimmt das? Mhm,
genau, 2 ja, im Heimspiel, 2 im Auswärtsspiel.
Okay, dann, ja, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ihr seid ziemlich schwer zu knacken. Wie beurteilst du das?
Ja, ähnlich. Also der Saisonstart spielt uns natürlich in die Karten. Das Auswärtsspiel in Stuttgart, das 3-1, dann zu Hause einen sehr souveränen Auftritt, wie ich finde, gegen den VfL Wolfsburg, wo wir wirklich über 70 Minuten Wolfsburg im Griff hatten und dann am Ende naturgemäß dem Favoriten ein bisschen mehr Platz geben mussten, aber nicht viel zugelassen haben und dann ein relativ schlechtes Spiel gegen den HSV, aber wenn du die schlechten Spiele gewinnst, ist das natürlich auch immer noch ein gutes Zeichen. Ne? Ich bin im Moment natürlich super zufrieden mit dem Saisonstart des FC und ich denke, ich habe es mir eben mal rausgesucht, in den letzten 10 Jahren haben wir einmal gegen euch verloren. Das war 2014. Die restlichen Spiele alle gewonnen bzw. unentschieden gespielt. In Frankfurt, ich war selbst 2-mal in Frankfurt und beide Spiele gewonnen. Jetzt bin ich am Samstag leider nicht da, ich habe es nicht geschafft, aber...
Sehr gut.
aber so richtig pessimistisch bin ich nicht.
Nee, ich glaube,
ganz ehrlich sagen.
Ja, das brauchst du auch echt nicht sein. Also ich meine, ich habe mir vor der Saison mal euren Kader angeguckt, vor dem ersten Bundesligaspiel und ich muss halt echt sagen, das ist richtig mit Hand und Fuß zusammengestellt worden. Ja, also die Neuzugänge, die da jetzt bei euch spielen, Modest, ja, der hat auch jetzt beim letzten Spiel wieder ein Tor gemacht. Der ist noch nicht hundertprozentig drin. Ja? Ich glaube, da geht noch mehr, aber selbst ein Hosine, vor dem, der musste auch sagen, der war lange eigentlich raus aus dem Profigeschäft, also was heißt lange, aber hat nicht mehr diese regelmäßige Spielzeit gehabt, dass ihr jemanden wie Miloš Jojić auch bekommen habt. Also, das ist, ich meine, auch wenn der selbst noch keine absolut tragende Rolle jetzt bei euch spielt, aber das sind alles Spiele, da geht was. Und natürlich habt ihr mit Jonas Hector dann halt auch den Linksverteidiger, jetzt deutschen Nationalspieler da hinten drin, ja. Also sieht schon nicht so schlecht aus. Und dann habt ihr mit Timo Horn, einer der für mich besten Torhüter in der Bundesliga, naja, da brauchen wir wenig Angst haben.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich gebe dir natürlich in allem recht, Marvin. Miloš Jojić hat gegen den HSV, als er eingewechselt worden ist, angedeutet, dass er ein schönes Füßchen hat, ein feines Füßchen hat. Mhm. Jetzt musst du halt gucken, ist das so einer, der dann irgendwann stehen bleibt oder entwickelt er sich jetzt? Und jetzt ist die Zeit, die Crunch-Time in seiner Karriere. Jetzt muss er es zeigen. Ne, er hat es bisher nicht wirklich geschafft, die Leute zu überzeugen, dass er wirklich jemand ist, auf den man dauerhaft bauen kann. Und jetzt muss er es zeigen beim FC. Und da ist, glaube ich, da kommt dann wieder Peter Stöger ins Spiel, weil ich wiederhole es gebetsmühlenartig, Peter Stöger ist jemand, der Spieler besser macht.
Auf jeden Fall.
Da glaube ich fest dran. Und ich denke, dass es für ihn eine sehr, sehr weise Entscheidung war, zu Peter Stöger zum ersten FC Köln zu kommen. Und ich habe da wirkliche Hoffnung, dass wir an Miloš Jojić genauso wie an Leonardo Bittencourt, der ja auch noch garantiert nicht da ist, wo er vielleicht vom Talent her sein kann, dass wir da noch eine Menge Spaß und Freude dran haben.
Das kommt sind, Ja, sind ja auch beide noch echt jung, ne?
Ja, darf ja, man. Genau,
also ich meine, Bittencourt ist halt erst 21 Jahre alt. Da geht wirklich noch ganz schön viel. Und ich fahre, also ich habe.
Du kennst ihn halt schon seit 5 Jahren, ne?
Genau,
weil er weil er halt irgendwann in Cottbus das Megatalent war.
Ja.
Und dann zu Hannover gegangen ist, da auch immer gespielt hat, auch wenn die Hannoveraner vielleicht nicht immer mit ihm super glücklich waren. Aber man kennt den Namen halt schon. Und wenn man sich dann anguckt, Alter, der ist erst, ne, der ist kurz über 20, der ist gerade von der Bundeswehr raus, weißt du? Ja,
genau.
Dann absurd, denkst du, dann denkst du halt, gib ihm halt noch 2 Jahre. Und wenn er dann 2 Jahre in einer Mannschaft bekommt, die sich selbst entwickelt und die Übungsleiter hat und Umfeld hat, die diese Entwicklung unterstützen, ja, dann könnte es was werden.
Ja, und es zeigt sich ja auch, allein, dass ihr den Hannover abgeluchst habt, das zeigt ja, dass da auch ein gewisser Rollentausch stattgefunden hat, weil das wäre vor ein paar Jahren nicht dementsprechend so möglich gewesen. Also, und so siehst du, okay, jetzt musst du automatisch eigentlich den FC weiter vorne einstellen als Hannover, weil Hannover hat irgendwelche Zwänge gehabt oder vielleicht nicht. Ich glaube nicht, dass er nicht nur ins Konzept gepasst hat, sondern es ging auch um Finanzielles. Und da hat Köln einfach den entscheidenden Schritt dann auch gemacht. Und das war natürlich eine starke Verpflichtung, von einem direkten Konkurrenten so einen guten Spieler abgeluchst. Das sah natürlich nicht verkehrt aus. Ja.
Das war irgendwie ein komischer Move von Hannover. Also wenn ich mir die Hannover-Mannschaft jetzt angucke in der Saison, da frage ich mich, wenn so eine Krauttruppe ist, wie kann man Bittencourt abgeben? Also ich bin jetzt nicht unbedingt der allergrößte Fan von Bittencourt gewesen, auch zu seiner Dortmunder Zeit irgendwie. Aber dieser Transfer hat mich auch schon überrascht. Man muss sagen, ihr habt da in Köln echt mit Jörg Schmadtke, glaube ich, echt ein Riesenlos auch gezogen.
Ja.
Der ist so unaufgeregt und der macht echt gute Sachen. Allein dieser, was mich auch fasziniert hat, war, wie ihr im Endeffekt meiner Meinung nach Bremen so ausgezogen habt. Von wegen, ihr habt euch, glaube ich, Modeste für 4 geholt und habt Uja für 4,5 abgegeben. Also ihr habt quasi 500.000 Euro gekriegt und meiner Meinung nach noch einen besseren Stürmer. Ich weiß nicht, wie du das siehst, weil du siehst wahrscheinlich mehr Spiele. Aber so von außen betrachtet habt ihr echt gute Transfers gemacht. Und ich bin gespannt. Meine einzige Hoffnung ist irgendwie, dass eure Abwehr noch nicht eingespielt genug ist, weil da habt ihr, glaube ich, auch ein paar Probleme. Ich spiele, glaube ich, mit Sörensen und Heinz, die auch noch ziemlich fresh sind. Also das ist meine einzige Hoffnung für Samstag irgendwie. Aber unterm Strich muss ich auf jeden Fall ein Lob aus Frankfurt schicken. Also für einen Außenstehenden wie mich wirkt das echt so, als wenn das alles, was Jörg Schmadtke zusammen mit Peter Stöger macht, das hat alles irgendwie Hand und Fuß und diese Transfers. Wie ihr es gesagt habt, Bittencourt ist 21. Also da gibt es Spieler, da kommen, die machen gerade erst ihre ersten Bundesligaspiele und der hat echt schon viel erlebt.
Ja. Und, ja. Ja, es ist halt so ein Work in Progress, was wir da seit 3 Jahren erleben, seit Schmadtke und Stöger am Ruder sind. Das Paket stimmt halt einfach. Du hast zum ersten Mal seit 25 Jahren hast du einen Verein in Köln, der Leute machen lässt, die wissen, was sie machen. Du hast kein selbstverliebtes, selbstprofilierendes Präsidium, was in alles reinspricht, sondern du hast ein Präsidium, was sich sehr, sehr angenehm zurückhält, was mich am Anfang auch sehr gewundert hat. Weil Toni Schumacher als Vizepräsident, da habe ich mir viel, viel Schlimmeres drunter vorgestellt.
Ich auch.
Ja. Letztlich macht er aber seine Rolle als Grüßonkel
genau.
Und hält sich sehr, sehr angenehm zurück. Und das ist schon mal viel wert. Dann hast du mit Jörg Schmadtke, wie ihr schon gesagt habt, wahrscheinlich einen der Top 5 Manager in der Bundesliga. Ja. Also drunter möchte ich nicht gehen.
Nee, auf keinen Fall.
Und Peter Stöger kommt halt aus Österreich. Macht da, wird Meister, hat von Anfang an gesagt, der 1. FC Köln ist eine Chance für ihn. Also er hat nie gesagt, oh, mein Traum war es immer, zum 1. FC Köln zu gehen oder so ein Quatsch, sondern er hat halt gesagt, natürlich, das ist eine Chance für mich, mich in der Bundesliga zu präsentieren. Also mir selbst ein Sprungbrett dahin zu machen. Und wir hoffen natürlich, dass wir mittlerweile so viel klebriges Plastik angesammelt haben an diesem Sprungbrett, dass er bei uns bleibt und dass er nicht irgendwie den Ruf von vielleicht besser bezahlenden Vereinen folgt. Aber es ist halt so, dass man diese Entwicklung über die Jahre einfach verfolgen kann. Wenn du dir anguckst, dass der Jonas Hector oder der Wimmer, der jetzt für viel zu wenig Geld nach Tottenham gegangen ist, oder von mir aus Mervyn Mavrai, kommt aus der zweiten Liga und wird im ersten Jahr Bundesliga absolute Stütze in der Innenverteidigung.
Genauso das ist wie, krass, ja. Ja,
ja, so, ne, der kommt von Greuther Fürth, hat da eine anständige Zweitligasaison gespielt, ohne jede Frage. Aber ihr wisst es ja selbst, von der zweiten Liga zur ersten Liga ist es dann schon nochmal ein Schritt. Mhm. Und er hat sich sofort integrieren können, genauso wie Dominic Marot. Wer hatte denn vorher Dominic Marot auf dem Zettel, jetzt mal ehrlich?
Ja, im Gegenteil. Und,
ja, ja, ne? Der war auch im Prinzip mit
bei Nürnberg fast am Arsch.
Genau, mit 25, wo man echt denkt, okay, der kann eigentlich aufhören, der kann ein Lottogeschäft aufmachen. Oder Jens Lehmann, entschuldige bitte mal, Jens
Matze Lehmann. Lehmann,
ne? Ja, Quatsch, Jens Lehmann, Matze Lehmann, natürlich. Zu viel Nationalmannschaft.
Zu viel Nationalmannschaft.
Indoktriniert, Indoktrination hat funktioniert. Ja, Matze Lehmann, genau. Der wurde damals als verlängerter Arm vom Stanislavski in die Mannschaft geholt und hat nie irgendwas abrufen können.
Bis bei uns auch nicht übrigens. Also das hat mich auch
geleidet, weil
er war ja bei uns auch und ich habe eigentlich mich gefreut, wo er damals kam. Aber er hat sie auch nicht auf den Platz gekriegt. Und da stimmt wahrscheinlich das, was du gesagt hast, dass hier ein Trainer, der Spieler besser macht, weil eine Doppel-Sechs mit Matze Lehmann und Vogt ist jetzt nicht das, wo man denkt, wow, die werden jetzt auf jeden Fall stabil die Liga halten.
Da kann man, und es ist auch nichts
super
Innovatives. Ne?
Genau, und da kann man schon ablesen, dass euer Trainer da auch einen großen Anteil hat, wenn man trotz dieser Doppel-Sechs so erfolgreich ist.
Ja, vielleicht auch wegen anstatt trotz.
Ja, kann auch sein, kann, ja, weil es stabil ist, stimmt schon.
Genau. Ich meine, guck mal, wie sich Lehmann echt nochmal entwickelt hat nach dem Wechsel zu Köln. Das war, also ich meine, ich hatte davor viel Hoffnung in ihn gesetzt, als er zur Eintracht kam, das konnte er nicht bestätigen. Aber als er dann wieder, also als er dann nach Köln gegangen ist, welchen Wandel er wieder vollzogen hat, ich meine, er ist Kapitän bei euch. Ich meine, das ist auch ein starkes Statement, ne?
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, wir hatten es letzte Woche bei uns auch, haben wir uns über alte Spieler unterhalten und da waren wir eigentlich ganz froh, dass das irgendwie so weit wegwirkt. Ich glaube, euch geht's ähnlich damit, oder? Also wenn ich dran denke an den FC Köln und du, wie es vorhin gesagt hast, in den letzten 25 Jahren nicht mehr so ein ruhiges Fahrwasser gehabt. Ihr hattet ja echt Leute, wie wo Michael Mayer irgendwie Petit und Manisch verpflichtet hat und keine Ahnung, und viel vorher noch Las Landesliga und keine Ahnung, wer da alles war.
Ja, stimmt.
Also ich glaube, den Kölnern geht es ähnlich wie uns momentan. Dass, also da waren schon viele Stümper auch am Werk. Also wenn ich Michael Mayer, wenn ich dran denke, und Christoph Daum haben wir auch eine gemeinsame Erfahrung mit irgendwie.
Ja, stimmt. Nur die Kölner sogar noch heftiger und noch öfter. Nochmal ganz kurz zu Maggie Mavrai. Das hat mich damals sogar echt ein bisschen gefuchst. Also jetzt nicht, als er dann nach Köln gegangen ist, weil ich meine, Mavrai kenne ich ein bisschen, der kommt ja aus Hanau, hier bei uns aus der Ecke. Das hat mich auch ein bisschen geärgert, dass der niemand in Frankfurt aufgeschlagen ist, weil ich finde schon, dass das ein echt guter Innenverteidiger ist. Und jetzt zeigt das ja auch in Köln, ja. Also ich meine, ist ja auch schon 29 Jahre, aber schon zu Zeiten, als er noch in Darmstadt gekickt hat, war der gar nicht verkehrt, ja. Aber gut, jetzt hat er in Köln sein Glück gefunden und wir schlagen uns momentan auch mit einer relativ ordentlichen Verteidigung rum. Insofern bin ich da jetzt nicht ganz so traurig. Aber gut. Aber wir reden hier die ganze Zeit so positiv über den FC Köln, ja?
Zu Recht.
Ja, zu Recht, ja. Aber das ist hier schon wieder ein ganz schöner Schmuse-Podcast, ja? Das ist ja schon wieder alles zu lieb hier, ja? Ich muss jetzt erstmal eure Mannschaft auf Herz und Nieren testen und habe das Gefühl, dass zumindest auf der Rechtsverteidigerposition ein bisschen was möglich ist. Stimmst du mir zu, dass die Rechtsverteidigerposition, die aktuell mit Olkowski besetzt ist, vielleicht ein bisschen eure Schwachstelle ist?
Meinst du mich jetzt?
Ja, eher dich, ja.
Okay. Ja, Pavel Olkowski hat sich im letzten Jahr schwer verletzt, hat fast die gesamte Rückrunde gefehlt und ich glaube, er ist einfach noch nicht bei 100%. Er ist noch nicht da, wo er sein kann und wo er in der Hinrunde des letzten Jahres war. Im Moment ist es sicherlich so, dass dass die Sollbruchstelle beim FC ist, wenn er jetzt nicht durch seine Länderspieleinsätze so viel Selbstbewusstsein getankt hat, dass sich da vielleicht innerhalb von 2 Wochen was geändert hat.
Da braucht aber keine Angst haben, weil wir haben gar keinen Linksen. Wir haben gar keinen Linksen außen. Also.
Ich wollte gerade sagen, wie gut, dass wir einen ganz fitten und absolut ausgezeichneten Rechtsverteidiger haben.
Jetzt Ruhe jetzt, sag das nee, doch gar nicht.
Wir können die Schwachstelle gar nicht ausnutzen, weil wir gar keinen Linksaußen haben, der da irgendwie was anrichten kann. Momentan. Ja. Das dauert bei uns auch noch. Aber ich glaube, wir haben dieselben Probleme wie ihr. Also. Es wird auf jeden Fall ein 50-50-Spiel, glaube ich. Also, ist so ein, ich würde es nicht tippen wollen. Also wenn ich jetzt irgendwie mir jemand 100 Euro geben würde, ich wüsste nicht, was ich tippen würde. Keine Ahnung. Es wird ein enges Ding, glaube ich. Wir sind ziemlich auf Augenhöhe.
Ja, von mir aus. Das ist ja das, was ich mir vor der Saison erhofft habe, dass der FC den nächsten Schritt geht und dann auf Augenhöhe mit so Mannschaften wie von mir aus der Eintracht oder Werder Bremen oder dem VfB Stuttgart, den ich halt ja höher getippt hat, als er jetzt steht, kommt und dass wir halt einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und wenn das so ist, dann bin ich damit einverstanden. Wir sind auch, sind wir doch mal ganz ehrlich, der FC wird nicht in die Champions League kommen, der FC wird nicht in die Europa League kommen, der FC wird irgendwo zwischen 9 und von mir aus 14 landen. Das ist doch für uns eine Saison, wo wir sehen wollen und wo wir erkennen müssen, wie es dann in den nächsten Jahren wieder einen Schritt nach vorne geht. Mhm. Und wenn du dann mal so ein Spiel verlierst, dann verlierst du halt mal so ein Spiel. Es kann halt passieren, um Gottes Willen. Ich möchte halt einfach nur sehen, dass sich in der Mannschaft was entwickelt. Und im Moment ist das so, auch wenn jetzt das Spiel gegen den HSV ja halt nicht so richtig geil war.
Ja, aber gut, aber das ist ja nicht so dramatisch. Ich meine, ihr habt trotzdem 3 Punkte geholt. Und ich muss sagen, ich sehe auch da auf jeden Fall eine Entwicklung, denn ihr habt jetzt in dieser Saison, natürlich sind es erst 3 Spiele, wobei 7 Punkte aus 3 Spielen ist natürlich, ne, muss man einen Hut vorziehen. Aber man sieht schon, dass ihr das kreative Element in dieser Saison dazu bekommen habt, während es in den letzten halt eher so viele Spiele unentschieden. Trotzdem die Punkte geholt, ja, aber halt, ich habe das Gefühl, dass jetzt auch vom spielerischen Element jetzt einfach das ein bisschen schöner anzusehen ist.
Ich bin gespannt. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, was du eben gesagt hast. So, ich habe es Köln 2.0 genannt, ob der Stöger das hinkriegt. Weil ihr seid ja echt sehr stabil. Ihr seid so ähnlich in die Bundesliga einspaziert wie wir mit Funkel ungefähr. Also ihr habt, glaube ich, auch 10-mal 0-0 gespielt oder 9-mal oder keine Ahnung. Also es war jetzt auf keinen Fall irgendwie krasser Fußball.
Und ich glaube doch, es war krasser Fußball.
Ja, aber ich glaub,
nur ob das positiv krasser Fußball ist, das ist die andere Frage.
Es war schon teilweise schwer anzuschauen.
Es war Vollkornbrot, sag ich mal, teilweise.
Kontrollierte Defensive.
Ja. Ich glaube aber, wenn ihr diesen Übertrag jetzt hinkriegt, so nicht komplett jetzt, natürlich werdet ihr jetzt mit Sicherheit kein Zorniger-System einführen und sagen, ihr rennt jetzt los, sondern ich glaube, wenn ihr irgendwie so ein, wenn ihr 20%, 30% mehr vorne drauf kriegt und ihr behaltet das, was ihr hinten habt, dann kann das schon gut aussehen. Also
ja, das Spiel vom FC ist halt im Moment sehr, sehr aufwendig. Ne? Wir haben halt nicht die überragenden Einzelkönner, die mit einem Barcelona-esken Kurzpassspiel die Liga aufrollen, sondern wir müssen uns das alles erarbeiten. Ich habe mal geguckt, wir haben im Schnitt in den ersten 3 Spielen sind wir 4 Kilometer mehr gelaufen als der Durchschnitt in der Bundesliga. Also jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu euch, wir haben 115,31 gelaufen im Schnitt. Ihr habt 111,62. Das sind 4 Kilometer. 4 Kilometer auf 11 Mann ist eine Menge Holz. Mhm. Ja, wenn du dir den Fußballplatz anguckst, sind das 4 Fußballplätze, die jede Mannschaft, die jeder Spieler mehr läuft. Und Du siehst halt, dass dieser Aufwand, den wir betreiben, dadurch belohnt wird, dass wir halt, ja, dass wir Punkte sammeln. Und das ist genau das, was der FC weitermachen muss. Und ich glaube, dass, wenn ich das weiß, weiß Peter Stöger das auch.
Ich habe nur eine kurze Frage, was ist mit Yannick Gerhard bei euch? Plant ihr den eher als Außenverteidiger ein oder auch auf der 6? Weil ich glaube, bei den U-Mannschaften spielt er außen, bei euch irgendwie auf der 6. Und also wenn ich jetzt gefühlt von außen, wenn ich jetzt FIFA-Manager spielen würde, würde ich zum Beispiel Vogt für Gerhard tauschen oder so. Also so,
ja, das wird, als, ja, das wird ja ab und an wird das ja gemacht. Also in der letzten Saison war es so, dass Vogt sich mit Gerhard als zweite Sechs neben Lehmann fast schon abgewechselt hat. Okay. Gerhard ist von der Anlage her ein bisschen offensiver als Vogt. Ne, Vogt geht eher den Schritt zurück, Jannik Gerhard geht eher den Schritt nach vorne und geht dann ein bisschen Richtung gegnerisches Tor und ist sicherlich ein spielerisches Element mehr, was wir haben. Das ist halt schön, dass unser Kader relativ schwer auszurechnen ist, weil wir Spiele haben, die du auf vielen verschiedenen Positionen einsetzen kannst. Du hast den Risse, der vorne rechts steht, der aber auch zurückgeht und zum Beispiel mit Olkowski die Rollen tauschen kann. Der kann auch Rechtsverteidiger spielen. Hat er in der letzten Saison ein paar Mal gemacht, als da Not am Mann war und Miso Brečko ja vielleicht nicht das letzte Vertrauen der Mannschaft hatte. Da ist dann halt Risse zurückgezogen worden. Dann hast du mit Nagasawa und Osako hast du zwei japanische Wirbelwinde, die im Zentrum spielen können, die aber auch nach außen rotieren können. Du hast, wie gesagt, mit der Doppelsechs immer die Option, Jannik Gerhard zu bringen und den nach vorne zu setzen. Und dann hast du zwei Arbeitstiere mit dem Modeste, wo ich dir übrigens recht geben muss, was du eben gesagt hast, dass der Tausch mit Toni Uja für uns sicherlich nicht ein Verlustgeschäft war. Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Und dann hast du halt auch noch den Zoller, zu dem ich ja immer so ein bisschen eine kritische Einstellung hatte, der aber in den ersten
drei Spielen, mich auch irgendwie,
der, ja, ist der hat aber in den ersten drei Spielen all das gezeigt, was er zeigen muss. Er hat Einsatz gezeigt, unglaublich große Laufleistung, sehr fleißig, ist zurückgegangen, ist nach vorne gelaufen, hat gestört und du hast halt eine große Flexibilität im Kader und das macht es halt relativ schwierig, einen Matchplan aufzustellen gegen uns. Und ich glaube, das ist unser großer Faustpfand. Auch gegen die Eintracht. Also ich wüsste jetzt an Armin Fees Stelle nicht, wie ich jetzt unbedingt gegen den FC spielen möchte oder muss.
Weil Gott sei Dank ist Schendera wieder da. Da haben wir wenigstens, vielleicht haben wir so ein Standardsituation-Element da drin. Dann steht es 1-0 und dann müsst ihr nämlich was ändern.
Ja, es ist ja, wenn ihr 1-0 in Führung geht, dann wird es ein ganz anderes Spiel.
Ja, das meine ich ja. Ja. Das ist meine Hoffnung. Meier und Stendera sind meine Hoffnung für Samstag.
Es ist halt so, dass der FC Köln halt natürlich echt gerade auch offensiv einfach mega gut besetzt ist. Ich meine, wenn ich überlege, dass Zoller ja wirklich keine einfache Saison auch letztes Jahr in Kaiserslautern hatte und jetzt wirklich wieder gut zurückkommt, jetzt schon zwei Saisontore geschossen hat, also sich wirklich auch wieder anbietet und du hast so viele gleich, wie du weißt, du könntest Modest bringen, könntest Osako bringen, könntest Zoller bringen und Hosina ist auch noch da, ja, also das ist schon, schon eine richtige, richtig ordentliche Nummer, aber jetzt will ich mal was anderes hören, jetzt will ich mal wissen, hast du denn irgendwas, hast du denn mal ein bisschen Angst über die Eintracht? Gibt es irgendwas, was dich bewegt oder wollen wir den Sieg jetzt für Köln statt eintüten? Und fahr jetzt schon heim, oder was ist jetzt hier los?
Das war ein Eintracht-Podcast, oder?
Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden alle von Köln bezahlt, ja, und gleich bekomme ich da auch Köln drüber gereicht, ja, und dann gibt es so einen halben Hahn und ich ärgere mich immer noch, dass ich kein Hähnchen bekomme, ja, aber, also, Butter bei die Fische, gibt es irgendwas, was du bei der Eintracht irgendwie erwähnenswert findest, in dem Sinne, dass du sagst, ach, da müssen wir schon aufpassen, oder ist das hier Ding hier für dich schon geritzt?
Nein, um Gottes Willen. Also was ich bei der Eintracht als erstes beachtlich fand, war der Transfer von Stefan Reinartz. Mhm. Der hat mich so ein bisschen überrascht. Fand ich gut. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr seid auch nicht super unzufrieden mit ihm, oder?
Auf gar keinen Fall. Ich bin sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Ja. Weil, ich meine, es gibt immer noch so, manchmal so ein paar Kleinigkeiten, aber im Endeffekt ist es ein Spieler, der unserem ganzen System absolute Stabilität beibringt, sage ich mal. Und das muss man halt merken und du siehst halt auch mit den Pässen, die er gibt. Also er sorgt für Stabilität und auch in dem Umschaltspiel von Defensive nach Offensive ist es eine super Nummer.
Ja. Habe ich auch lieber als Vogt oder Lehmann.
Ah, Vogt fand ich krass, weil ganz ehrlich, die Eintracht muss auch mal an Vogt dran gewesen sein, als Köln dann ihn verpflichtet hat. Ne? Und da habe ich mir gedacht, Alter, was wollen wir denn mit diesem Vogt? Ne? Jetzt gucke ich zu Köln und sage, okay, jetzt weiß ich, was man mit dem
wollte. Ja, ich weiß nicht. Also der hat schon viel von Daniel Mayer auch profitiert und ich finde, der profitiert jetzt auch viel von Lehmann. Also ich bin froh, dass ihr den bekommen habt und wir nicht.
Siehst du den ähnlich skeptisch?
Ja, tu mich so ein bisschen schwer, jetzt vielleicht einen Spieler rauszunehmen, den ich nicht so mag. Mhm. Aber der Vogt ist, glaube ich, ein ganz seriöser Arbeiter.
Ja.
Das ist nett ausgedrückt.
Das ist halt jemand, der, ich glaube, der ist auch nicht dumm. Der weiß, was er kann und der weiß, was er nicht kann. Belassen wir es dabei.
Wärst du denn lieber gewesen, also ich meine, es war ja in der Transferperiode gab es ja durchaus einige Gerüchte, dass er zusammen mit einem anderen Spieler zu Tottenham wechselt. Der eine ist dann auch gewechselt. Wäre das für dich eine Option gewesen? Hättest du gesagt, ach okay, wenn wir jetzt 4 Millionen für den bekommen, dann sage ich dann auch nicht nein?
Ja.
4 Millionen, ja.
Ja,
ja. Es gab sowas um die, ich meine, das ist natürlich
typisch England. Genau.
Ja, Wimmer ist ja noch Tottenham
gegangen. Aber im Nachhinein müsst ihr euch Obsen ärgern.
Ja, weil, ja, klar.
Wenn ihr jetzt mitnehmt, was gezahlt wird und ihr habt damals, was habt ihr, 7 oder was?
8. 8. Unglaublich.
Also da hätten es schon 12 sein können, oder?
Ja. Also wenn Baba 25
ja, eben. Ist,
ja, also.
Oder mein Links ist immer Okazaki für 12, das verstehe
ja,
ich.
Ja, oder sowas, das ist ja absurd.
Aber das war echt ärgerlich, ne? Weil Wimmer ist der Einzige gewechselt, der für einen realistischen Preis gewechselt hat.
Ja. Ja, bei uns auch, Trapp und Wimmer für 8 und 9 Millionen und der Rest verkaufst du die ganzen Leute hier für 15. Das
ist ich will nicht darüber sprechen.
Okay,
sehr gut. Ja, und dann natürlich das Trauma Alex Meyer.
Ja.
Ich habe vor der Saison, habe ich bei mir im Blog wie jedes Jahr so eine kleine Saisonvorschau gemacht, als der Spielplan rausgekommen ist. Und ich gehe natürlich von 34 Siegen aus, die der FC einfährt über die Saison. Und bis jetzt bin ich gar nicht so schlecht, würde ich mal voraussagen. Hatte aber Alex Meyer als erstes Gegentor für den FC gesetzt, also weil der ja immer Tore gegen ihn schießt. Ich glaube, ich habe beim Kicker gelesen, 0,6 Tore macht er im Schnitt.
Und jetzt, pünktlich zum Spiel, ist er wieder fit.
Ja,
da hast du was zu freuen. Ja.
Er ist auf jeden Fall im Kader. Also
das
wurde heute bestätigt.
Er hat schon 90 Minuten bei einem Testspiel durchgehalten. Also, mein Lieber, das sieht nicht gut aus. Für den FC. Auch wenn ich gegenwärtig nicht weiß, wo wir ihn überhaupt reinstellen sollen. Ne? Weil beim letzten Spiel haben wir 4-1 gewonnen. Da sahen alle unsere Stürmer im Endeffekt gut aus. Selbst ein Castaños, hätte er keine Tore geschossen, hätte man vielleicht kritisieren können. So hat er 2 Dinger gemacht und ist unantastbar. Seferovic ist momentan für mich in absolut toller Form. Sehr motiviert, sehr bestechend. Wird also schwierig, aber irgendwie wird Don Fee einen Weg finden, um einen seiner Lieblingsspieler in das System zu drücken, oder?
Ich weiß, ich denke es auch. Ich habe letzte Woche hatte ich es schon mal angedeutet, dass man vielleicht probieren muss, die 3 spielen zu lassen, weil wir spielen in Köln und ich habe es ähnlich wie in Augsburg und Köln wird sie jetzt auch nicht hierher fahren und uns irgendwie offensiv überrennen wollen. Das heißt, meiner Meinung nach reicht ein Sechser, dann 2 Achter und vorne 3 Leute. Wie die jetzt genau das spielen wollen, muss man ja gar nicht festlegen. Im Endeffekt kannst du es ja so machen, dass Meier hinter den beiden spielt. Und du hast eine Dreierreihe dahinter mit Stendera, Reinhardt und Aigner. Wäre zumindest eine Überlegung wert. Oder man bringt Meier halt in der Halbzeit oder nimmt ihn in der Halbzeit raus, wenn die Luft noch nicht reicht. Aber allein um Köln irgendwie ein bisschen Unruhe in Köln zu stiften, würde ich auf jeden Fall damit kokettieren, dass er entweder von Anfang an spielt oder ihn immer mal warm laufen lassen oder keine Ahnung.
Und dazu wen vorne? Den Seferovic und Castaños.
Genau.
Und also das vielleicht heißt, geballter
Offensiv. Das war sehr offensiv.
Ja. Wir arbeiten mit
der nicht so kommen, wird nicht so kommen.
Ihr müsst doch überlegen, dass euer Mittelfeld jetzt nicht das überschnellste in der Liga ist.
Nee, das stimmt, ja.
Und in der Rückwärtsbewegung, also der FC ist ja versucht jedenfalls auswärts schon so ein bisschen in die Kontersituation zu kommen. Und wenn ihr dann mit 5 oder 6 Mann in der Vorwärtsbewegung seid, huiuiui. Macht, was ihr wollt.
Ja, aber genau das ist es nämlich auch. Ist es nicht vielleicht so, dass wir genau da unser Heil auch suchen in der Offensive, denn wir wissen ganz genau, dass wir in der Defensivbewegung sowieso Schwierigkeiten haben, allein weil wir mit der Rechtsverteidigerposition einen ganz großen Mangel aktuell haben. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir stellen uns darauf ein, dass das in grundsätzlich eher defensiv agierendes eine defensiv agierende Partie sein wird, dann spielt es uns vielleicht weniger in die Karten, als wenn wir sagen, wir versuchen möglichst offensiv zu agieren. Und wenn wir halt dann 3 Tore schießen und 2 fangen, ist es immer noch besser, als wenn durch langes Taktieren hin und her die Kölner halt ein Ding reinwursteln und wir dann am Ende wie die betröppelt die Hunde im nassen Regen stehen. Ne?
Das habe ich auch immer, dieses Bild, was du eben gesagt hast, wie die betröppelten Hunde. Wir haben, glaube ich, einmal gegen Köln gespielt, da mitten im Schnee, und das war das mitten einer der schlechtesten Spiele. Und da hat Köln, glaube ich, irgendwie 1-0 gewonnen. Ich weiß gar nicht, wer das Tor gemacht hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Axel hat vorhin die Statistik schon gesagt, wir sehen gegen Köln irgendwie nie gut aus. Immer wenn ich nach Köln auswärts fahre, habe ich irgendwie kein gutes Gefühl. Zu Hause hat man auch mal ein bisschen Angst. So, letztes Jahr war die Ausnahme. Ich hoffe, dass dieses Jahr so ein Büchsenöffner irgendein komisches Tor fällt, vielleicht schon mal nach 8 Minuten oder so, dass wir einfach, weil ich glaube, dann...
Naja, das 3-2 letztes Jahr war ja auch hoch unverdient, ne?
Ja, ich fand's total verdient.
Aber ich denke einfach, dass es unserem Spiel, weil wir haben gegen Augsburg haben wir hier gespielt und da ist das Spiel auch so gelaufen. Augsburg wollte irgendwie auf Konter spielen, haben ziemlich hart gespielt. Ich vergleiche die Spielanlage von Augsburg ist eurer ziemlich ähnlich, glaube ich, sehr diszipliniert. Und sehr auf Konter aus, viel über die Außen und auf Körper betontes Spiel. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass wenn es zu lange 0-0 steht, dass die Eintracht dann, wie gegen Augsburg, dass wir dann wieder zu nervös werden. Weil da haben wir von unserem tollen Sturmduo, was in Stuttgart so aufgetrumpft ist, haben wir da gar nichts gesehen. Deswegen habe ich letzte Woche schon gesagt, eigentlich gegen Köln musste Alex Meyer direkt von vornherein, von Anfang an spielen. Weil der kann so Tore schießen, die... wo man dann in der Sportschau heißt es dann immer, ja, das 1-0 entspricht nicht dem Spielverlauf. Und genau so ein Tor brauchen wir, glaube ich, gegen Köln. Entweder Stendera macht irgendwie einen geilen Standard oder Alex Meyer krüppelt irgendwie einen rein. Und ich glaube, dass wir so ein Tor gegen Köln brauchen, weil wenn das 1-0 dann mal gefallen ist und Köln muss dann irgendwie auch ein bisschen mehr anbieten, dann haben wir wieder Platz für Kastanjas und Seferovic. Und die werden dann kannst du dann auch schnell 3-0 stehen irgendwann. Aber ich glaube, dieses 1-0 wird am Samstag echt interessant. Und es kann natürlich auch sein, dass Köln das nach einer Ecke macht und dann stehen wir da. Und dann wird es doppelt schwer gegen diese massierte Defensive. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, an vielen, vielen Kleinigkeiten hängen am Samstag.
Das auf jeden Fall. Und dann zur besten Zeit um 18.30 Uhr. Geil. Samstagabend schön.
Eintracht Köln, das ist ja, Fußball.
Ich habe heute schon viele, es gibt ja viele unterschiedliche Hashtags für das, was jetzt am Samstagabend dann passieren soll, unter anderem Äppler versus Kölsch, ja, das ist ein sehr beliebter Hashtag, ja, finde ich, hat durchaus was Positives, ja.
Den ausgedacht.
Der fleucht auf Twitter rum, ja, Äppler versus Kölsch, ja, bin mal gespannt, was gewinnt, also meinem wohlgenährten Gaumen ist es eher der Äppler, der dazu sagt, aber ich glaube, beim Axel, der sieht es genau andersrum. Oder bist du auch ein Freund des Apple Voice?
Ich habe noch nie einen getrunken.
Aha. Dann wird es aber Zeit.
Ja. Ja, ich weiß.
Sei froh, dass du jetzt am Samstag nicht da bist, sonst hätte ich dir einen zwangsläufig ausgegeben.
Ja, nee, das ärgert mich kolossal, Marvin, dass ich nicht da bin, aber so ist es halt.
Mhm. Ich finde es geil, ihr bringt bestimmt wieder so 5.000, 6.000 mit, oder?
Ja.
Und das ist, also darauf freue ich mich auch irgendwie. Klar, ja. Es ist FC Köln, aber da hast du nicht diesen grünen Auswärtsblock von Wolfsburg irgendwie, wo 70 Leute stehen oder keine Ahnung, Augsburg hat auch nur ein paar hundert gehabt. Da freue ich mich, weil da wird oben die Osttribüne, da wird das Stadion ausverkauft sein und dann hast du mal auch wieder Auswärtsfans, die auch ein bisschen Palaver machen, sag ich mal, im positiven Sinne, jetzt kein Stress, sondern...
Wart mal ab!
Ja, so meinte ich das jetzt nicht. Ich meinte jetzt eher, da ist dann Feuer drin. Und ich habe eine ganz andere Vorfreude irgendwie als auf so ein Spiel wie gegen Heimspiel gegen Augsburg wie vor 3 Wochen. Ja. Ich habe wieder richtig Bock. Das ist Samstag, wie du es gesagt hast, 6:30. Das Wetter wird noch mal einigermaßen gut sein. Kannst einen Pulli anziehen, ab ins Stadion. Eintracht gegen Köln hat man schon als Kind sich angeschaut. Das sind einfach andere Spiele, finde ich. Und da habe ich richtig Bock drauf.
Ja. Das geht mir ganz genauso. Ich glaube, ich habe das auch oft genug in diesem Eintracht-Fan per Podcast hier schon erwähnt, ja. Und habe letztes Jahr schon die Kölner irgendwie bis zum Himmel gelobt. Weil ganz ehrlich, letzte Saison war das erste Spiel, worauf ich richtig Bock hatte, die Heimpartie gegen den ersten FC Köln. Und da hatte ich ein geiles Gefühl, weil da Fans da waren, die richtig Bock auf Fußball hatten, wieder zurück in die ersten Liga. Und dann haben wir das Ding natürlich auch noch gewonnen. Das hat natürlich zu meiner Stimmung beigetragen. Aber unabhängig davon war das endlich mal Fußball, wie ich ihn liebe. Und das ist auch genau das, was ich am kommenden Samstag erwarte. Und ich hoffe und gehe eigentlich auch davon aus, dass ich nicht enttäuscht werde, unabhängig des Ergebnisses, dass ich hier eine lebhafte Partie sehen werde, die einfach auch zwei Nummern besser ist als das, was du momentan so hast, wenn der ein oder andere Plastikclub hier wieder vorbeikommt, sich den Handshake gibt und 200 Fans mitbringt.
Ja, ich finde, das merkt man. Ich finde, man merkt auch wenn ich auswärts unterwegs bin, wenn man in Hamburg ist, es gibt, glaube ich, unter Fans von Traditionsvereinen, in Anführungszeichen, ist ja immer eine Definitionssache, aber es gibt schon fast so eine gewisse Abschwächung der Rivalität, weil man sich irgendwie teilweise schon ein bisschen untereinander solidarisch fühlt, weil es immer weniger werden. Also ich habe mir zum Beispiel am Wochenende gerne dann Köln gegen Hamburg angeschaut. Das war so ein Spiel, wo du denkst, oh, da war was los, die Stimmung war geil, an Elfmeterszenen und was weiß ich was. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das geht anderen Fans auch so, weil wenn wir dann auf der Reeperbahn feiern gehen, die freuen sich dann auch auf Frankfurter und dann wird man ein bisschen Scherz hin und her gemacht. Aber da sind wenigstens welche. Also man kann sich wenigstens mit jemandem austauschen.
Ja genau, man kennt sich halt. Ja, genau. Man weiß halt, der Typ, der da in dem anderen Trikot steht, ist halt genauso lang Fan des Vereins, wie du es bist und hat genau die gleiche Scheiße erlebt, die du erlebt hast und hat sich genau so gefreut, wie du dich gefreut hast. Und dann prostet man sich halt zu und dann ist gut.
Ja, also ich bin auch immer gerne in Köln unterwegs.
Ja. Und ja, na klar wird der FC da mit 5, 6, 7.000 Leuten einen einfallen. Das ist ja obligatorisch in Frankfurt. Man ist ja auch tut mir so ein bisschen weh, dass es das alte Waldstadion nicht mehr gibt. Das waren immer schöne Auswärtsfahrten, damals noch mit der Haltestelle Riederwald und dann schön durch den Wald mit 5.000 Polizisten rechts und links.
Stadionwald, ja, genau, ja.
Oder Stadionwald von mir aus.
Ja. Ja, der Riederwald ist ganz woanders. Das ist wieder diese typisch,
ach so, okay.
Ja, das ist wieder typisch verwirrend, typisch Frankfurt. Ja, da ist nichts so, wie es scheint. Denn der Riederwald ist eigentlich am anderen Ende.
Auf jeden Frankfurt. Fall war es eine eigene Haltestelle.
Auf jeden Fall, weil natürlich, auf jeden Fall.
Wo Sportfeld.
Sportfeld.
Wo wir rausgeschmissen worden sind.
Ich glaube, da werden die ja immer noch rausgeschmissen.
Ist das so? Ja, ich bin zu alt, um im Zug zu fahren. Das mache ich nicht mehr, echt.
Ist auch kein so schönes Erlebnis, denn die S-Bahn, das ist immer ein ständiges Problem, als Eintracht-Fan sich in die S-Bahn karren zu lassen und dann im Sardinenbüchsen-Look dann irgendwie die Reise anzutreten. Also das macht wenig Spaß, noch weniger im Sommer, im Winter geht's dann, kann man sich schön wärmen an den alkoholtrinkenden Personen.
Aber Marvin, du hast die KVB erlebt.
Ja,
also
Bus fahre ich da aber nicht.
Du glaubst doch nicht, dass mich irgendwas am ÖPNV noch schocken kann.
Ja, aber wie gesagt, keine Angst, da fahre ich nicht Bus, ja. Da
werde ich nicht. Das ist schön.
Nicht andauernd irgendwelchen Bussen hinterher, ja.
Du bist ja nicht hinterhergelaufen, du bist davor gelaufen.
Ja. Die wollten mich, die haben es auf mich abgesehen damals. Also das war durchaus eine kritische Situation. Zweimal sogar, aber ich habe das ganz cool verstanden. Ja. Trotzdem. Beware of the Bus.
Ja, in Köln, genau.
Auf jeden Fall.
Immer nach links gucken.
So, jetzt hat der Basti das ja so schön beschrieben, aber Basti, wenn du so offensiv agieren willst, jetzt frage ich dich, du setzt einen raus, das heißt, Hasebe spielt nicht oder wie oder was?
Ja, haben wir letzte Woche schon. Ich bin noch nicht weitergekommen in meinen Überlegungen. Was du eben gesagt hast, meine Aufstellung ist natürlich zu offensiv. Aber ich weiß nicht, einbauen sollen und kann gar nicht verzichten, weil der Miburg hat er mir am meisten gefehlt. Zum irgend so einen Schnittstellenpass, weil, wie wir es schon gesagt haben, es wird gegen Köln auf viele Kleinigkeiten ankommen. Da brauchen wir eine Ballsicherheit und ich will auf keinen Fall eine Doppelsechs sehen mit Reinhardt und Hasebe, weil das ist mir zu wenig Spielkultur. Ich will dann Stendera und Reinhardt von mir aus auf der Sechs und dann muss man sehen, wie wir die an vorne verteilen. Ich denke, Armin Fee wird sich was ausdenken und bei Meier wird es auch noch nicht für 90 Minuten, denke ich. Also nicht Bundesliga-Wettkampf. Klar, vielleicht Freundschaftsspiel unter der Woche. Ich gehe davon aus, dass wir ohne Meier beginnen und dass er dann im Laufe des Spiels reinkommt. Und der kommt, ich sag mal so, er kommt, umso schwerer wir uns tun, umso früher kommt er wahrscheinlich rein. Und Kastanios und Seferovic haben mich gegen Augsburg, wenn wir jetzt von Heimspiel reden, haben die mich nicht überzeugt, was das betrifft. Weil sie beide keine einzige Torchance hatten. Und Köln wird, wie gesagt, Köln wird ähnlich stehen. Und ich habe keinen Bock auf so ein 0-0-Kram oder irgendwas.
Hat dich irgendeiner gegen Augsburg überzeugt?
Gegen Augsburg?
Also es hat sich nicht so angehört, sagen wir es mal so.
Ja, jetzt mal, wenn ich jetzt im Nachhinein, klar, unser Torwart überzeugt mich in den letzten Spielen immer. Dann, gute Frage. Ich bin ein großer Fan von Abraham eigentlich. Zambrano ist sowieso immer eigentlich in Ordnung.
Glaubt ihr denn, dass die Tendenz, die ihr im Moment habt, auswärts gut, zu Hause, naja, gegen Augsburg halt eher mies, dass man da Angst vorhaben muss in Frankfurt?
Ja,
oder
aber
ist das nur eine Momentaufnahme?
Nee, ich glaube, dass das allgemein in der kompletten Bundesliga so sein wird. Ich glaube, ihr habt euch auch in Stuttgart leichter getan als zu Hause, zum Beispiel gegen HSV. War bei euch ähnlich, oder? Also, es ist auswärts einfach, glaube ich, auch teilweise für Mannschaften wie uns, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, einfacher auswärts zu agieren, weil du halt mehr Platz hast. Und die Eintracht ist halt noch nicht so weit, dass sie einen Gegner wie Augsburg oder jetzt auch Köln zu Hause sich zurechtspielen kann. Weil da spätestens beim vierten Pass in irgendwelchen Ballstaffetten ist der vierte Pass ist meistens ein Fehlpass. Also da kannst du fast die Uhr nachstellen. Und wenn bis dahin nichts passiert, haben wir wenig Raumgewinn, was das betrifft, und sind dann viel auf immer dieselben Abläufe. Also es ist so, wie der Außenverteidiger kommt dann kommt der Mittelfeldspieler von der Seite, wartet dann, bis der Außenverteidiger gelaufen ist, der steht dann gegen zwei Verteidiger. Wenn wir Glück haben, schießt er den Außenverteidiger an, dann geht's Eck. Aber so wirklich, dass man Gegner irgendwie in Konfusion bringen kann, das haben wir noch nicht. Vielleicht sollten wir anfangen, auch so ein bisschen mehr mit schnelleren Seitenwechseln zu arbeiten und zu gucken, dass wir vielleicht dann eigene irgendwie ins Spiel kriegen. Aber im Endeffekt, man muss auch mal sagen, ich will mich jetzt hier gar nicht um Kopf und Kragen reden, wir haben auch den dritten Spieltag und die Eintracht hat ein Heimspiel gehabt. Also ja, um jetzt irgendwie eine Schlussfolgerung zu ziehen, ist es noch zu früh einfach auch.
Ja, stimmt schon. Trotzdem sehe ich die Problematik auch. Ich finde, es ist schon gut, wie du das ausgeführt hast, denn ich sehe es grundsätzlich ähnlich, dass wir uns halt gegen gegen Mannschaften, bei denen wir potenzielles Spiel machen müssen, einfach auch schwer tun. Ja, und du hast gemerkt, Augsburg hat auch gelauert, wenig versucht, eigene Antriebe einen eigenen Antrieb zu haben. Also das war schon schwierig. Ich weiß nicht, wie es gegen Köln sein wird. Muss natürlich das abwarten, aber es kann schon schwer sein. Es kann wirklich schon sein, dass Köln uns ähnlich schwer im Magen liegen wird, wie das Augsburg war, aber es kommt wirklich viel auf den Anfang der Partie drauf an, weil gerade jetzt ist es bei der Eintracht noch so, dass die Spieler sich noch ein bisschen Selbstvertrauen holen müssen und je mehr am Anfang der Partie einfach auch gelingt, desto spielsicherer, denke ich mal, werden wir und desto mehr Aktionen gelingen auch in Richtung gegnerisches Tor. Ich denke, ich habe das Gefühl, dass die Eintracht momentan noch nicht so komplett gefestigt ist. Ich weiß nicht, ob das mit dem Trainerwechsel zusammenhängt, aber davon aus, aber es sind auch viele strukturelle Dinge, die sich geändert haben, neuer Torhüter, das muss ich auch erstmal einspielen, also jemand anders, der die Abwehr irgendwie auch koordiniert. Da sind viele Dinge noch im Aufbau und deswegen ist es wichtig, dass die Mannschaft auch einfach gut in die Partie kommt.
Ja, und dass wir mal länger
als 45
Minuten
das
mit
ist
einem
ganz mal kann
spielen. Das wäre vielleicht eine nur schlecht. Alles so Unruhe, also es muss irgendwie, wie du es gesagt hast, um so eine Stabilität zu kriegen, müssen die ja auch mal zumindest mal alle bis zur 60., 70. Minute zusammenspielen. Dann kannst du so wechseln, situativ wechseln. Aber wir haben ja in den ersten drei Saisonspielen, haben wir schon fast in der Halbzeit immer unser
Wechsel. Und genau, und das wird jetzt auch gerade, wie du eben richtig gesagt hast, auf der Rechtsverteidigerposition, jetzt wieder darauf ankommen, dass wir jetzt jemanden haben, der wirklich auch mal über 60 Minuten spielt oder war das auch oder über 90 am besten und das auch gut macht. Ne? Denn es waren in den vergangenen Partien eigentlich immer so, dass die Rechtsverteidigerposition nicht so gut besetzt war, wie man es sich erhofft hat. Chandler war dann beim letzten Spiel auch nichts. Mal schauen, wer es jetzt wird. Das ist ja noch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das jetzt Injoski auf rechts macht oder ob Hasebe wieder auf die Rechtsverteidigerposition rückt. Also da ist wirklich eine offene Frage. Und ehrlich gesagt habe ich mich in den letzten Tagen schon ein bisschen umgeschaut, wer denn auch noch an vertragslosen Spieler, der da übrig ist, der Eintracht im Zweifel noch ganz gut zu Gesicht stehen würde. Denn wenn das alles nicht so funktioniert, jetzt ist Chandler auch verletzt. Jetzt müssen wir entweder mit Inowski oder Hasebe auf der Rechtsverteidigerposition spielen. Langsam wird's dünn. Langsam wird's dünn. Und ich sehe das als größten Kritikpunkt bei der Eintracht an.
Ja, haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Genau. Ganz kurze Zwischenbemerkung, der Dave Mitchell, einer unserer Hörer, wünscht sich mehr Hass.
Ah, ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt lese
ich. Ja, ich fand das Statement von Armin Fee im Kicker super, der gesagt hat, Ignowski oder Hasebe werden die Rolle als Rechtsverteidiger übernehmen. Das hängt davon ab, gegen wen wir spielen. Ja.
Was? Ich sollte nicht mal sagen, ja. Okay.
Gut, kann man so stehen lassen. Ne?
Das passt zu dem Ausschnitt, den ich letzte Woche aus dem Buch vorgestellt habe, dass ihn das alles scheinbar gar nicht interessiert.
Du meinst, er hat noch nicht mal auf den Spielplan geguckt?
Nee. Genau, da kommt der Scout rein und sagt, hier, wir spielen gegen FCK. Ja. Der ist gerade erst aufgestanden, ist ja Wochenende hier. Ist Montag, Dienstag ist noch ausschlafen.
Fand ich super, dachte ich auch so. Huch.
Ja. Wer ist unser Gegner? Das interessiert mich nicht. Ja.
So kann man einen Gegner auch verwirren.
Ich gehe davon aus, dass Inowski spielt. Aber Das habe ich jetzt die letzten paar Mal schon gesagt und es ist immer noch nicht eingetreten. Mal sehen.
Ja, und vielleicht spielt er dann Inowski und wird dann mit seiner spielerischen Art und Weise, mit seiner kämpferischen Art und Weise, dann in den ersten FC Köln zermalmen. Ich versuche jetzt hier ein bisschen Hass reinzubringen. Ja.
Es will mir nicht wirklich gelingen. Oder der wächst mal den Risse um oder irgendwas.
Ich hab's ja eben schon gesagt, ne? Wer ist der Beste, wer feiert Feste, Modeste?
Ja, nicht schlecht. Aber das ist auch wieder, aber das ist eigentlich ein dunkles Kapitel, weil immer wenn ich an dieses Lied denke, dann denke ich an dieses Kindheitstrauma in Rostock und das weiß ich nicht. Da kann ich nicht mal mehr Hass für auf, bin ich eher traurig.
Jetzt wollten wir eigentlich nur ein bisschen Stimmung hier reinbringen. Jetzt gibt es schon die Leute, die sich gleich wieder die Flasche werfen.
Aber es gibt bei Köln auch irgendwie, ich hatte manchmal bei Köln so Spieler, wo ich jetzt wirklich auch, da hätte ich mich jetzt auch in irgendeinen Rant reinreden können, aber die fehlen mir irgendwie, weiß ich nicht. Wenn jetzt Manisch noch bei euch spielen würde oder irgendein Wichser.
dann wäre der jetzt 52.
Ja, aber so wirklich, keine Ahnung. Gut, man kann vielleicht bei Simon Zöller ein bisschen Hass reinbringen, weil er aus Kaiserslautern kommt, aber.
Ja, da wärst du bis vor 3 Wochen bei mir noch an der richtigen Stelle gewesen, da hätte ich mitgemacht.
So schnell kann es gehen.
Ja, absolut Fähnchen im Wind.
Ja, so, gut, wäre es nicht, das sind wir auch schon so gezeigt.
Ja, ich sag dir mal so, ich sag mal eins, wenn jetzt hier, ja, es gibt einige Spieler, wenn die dann 3 Spiele in Folge machen, bin ich der größte Fan.
wenn Flum jetzt das beste Spiel in Köln macht, tausche ich noch ein Trikot.
Ich hab's immer gewusst. Ne?
Genau, das ist der beste Mann. Ja, genau. Ich habe, glaube ich, über ein Jahr habe ich konsequent Otschipka gehasst, ja, weil er eigentlich ein schlechtes Spiel nach dem anderen gemacht hat, aber es irgendwie kaum Auswahlmöglichkeiten gab. Und jetzt spielt er ja auch stabil. Ja. Jetzt bin ich froh und finde ihn klasse und habe auch letztens schon wieder angeregt, dass der noch mal einer für die Nationalmannschaft sein
wird. Alter, du übertreibst aber schon so ein bisschen, Marvin, oder?
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja, man muss doch nicht alles rational und neutral betrachten. Ja, man muss auch mal wieder ein bisschen, ganz ehrlich, ich habe mich jetzt, wir haben ja die Nivea-Bubis jetzt letzte Woche jetzt zweimal gesehen, ja, und da hat mir euer Spieler da auch, der Hector, wirklich gut gefallen, aber ich habe mich verdammt geärgert, dass der Sebastian Jung in Wolfsburg auf dieser scheiß Bank sitzt, ja, und nichts macht, außer Däumchen dreht, der sitzt noch nicht mal auf der Bank, der spielt wahrscheinlich PlayStation 4 mittlerweile, ja, und
online
spielt sich da die Champions League. Oder mit Idrissou zusammen und da spielen sie Champions League nach, ja. Aber Fakt ist, der hat so ein Potenzial, der Junge, und momentan gibt's keinen richtig super duper Rechtsverteidiger in der Nationalmannschaft.
Es gibt eigentlich gar keinen, kann es sein. Nee. Also, weil Emre Can ist ja auch keiner.
Nee, Emre Can ist gar keiner.
Und Rudi, der davor gespielt hat, ist ja auch keiner.
Also jetzt komme ich mit Rudi, das macht mich total wütend, wenn ich nur mal den Namen Rudi höre. Ja.
Also, aber dann muss man ja ganz ehrlich sagen, welcher Berater schickt ihn dann, wenn man weiß, wie Rinja spielt da? Also da denke ich mir hier, Sebastian Jung, jetzt gehst du da hin und jetzt wird dann auch von Tresch verdrängt. Ja. Das ist schon echt traurig. Da muss man schon echt sagen, dann hätte der vielleicht nicht nach Wolfsburg gehen sollen. Und
aber ist das nicht mal bei die Story seines Lebens?
Ja,
von Sebastian, ist das nicht die Story von Sebastian Jung überhaupt?
Was?
Ja, dass er halt vielleicht einfach nochmal 2 Jahre bei der Eintracht hätte verlängern sollen. 2018. Ja,
auf jeden Fall. Also wenn ich der Berater gewesen wäre, hätte ich es mir auch gesagt. Weil du bei Wolfsburg, weißt du, bei Wolfsburg hast du halt, wenn du ein Spieler bist, und dann Sebastian Jung, der ist ein sehr, Aber ich sag mal so, es ist kein abgezockter Profi, so würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen.
Ja, richtig.
Der braucht schon auch Nestwärme und der braucht einen, der auf ihn steht. Und nicht, dass das so einer ist, der kommt dann in eine Kabine voller internationaler Stars. Der kommt dann nicht mit seiner dicken Kette rein und irgendeiner Aubameyang-Frisur und hat irgendwelche glitzernden Schuhe und ist dann da auch irgendwie mit. Ich glaube, wenn der Berater hätte ihm sagen müssen, hey, entwickel dich hier erstmal, weil so leicht kommst du eigentlich gar nicht in die Nationalmannschaft, wenn da immer nur Notlösungen spielen, ja, dann, und du bist ein einigermaßen solider Rechtsverteidiger. Wer selbst Andreas Beck Nationalspieler ist, dann muss
man das. Gott, ey, jetzt ein Hoffmeier nach dem anderen. Ja, ja, ja.
Dann muss Sebastian Jung das auch schaffen.
Eigentlich. Ja, das ist es, aber das ist
und
genau das.
Und dann geht man
genau
nicht. Und beim Wolfsburg weißt du doch gar nicht auch, das ist ja wie wenn du einen Spieler zu Chelsea schickst. Dann denkst du, alles klar, ich kann hier vielleicht spielen, aber bei denen ändert sich ja jede Transferperiode irgendwas. Und wenn irgendeiner gefällt, dann holen die halt den nächsten. Und die haben 40 Spieler im Kader und was weiß ich was. Das war auf jeden Fall mit Ansage kein guter Karrieremove. Und man hätte ja bei Russ und Ochs hat man ja gesehen, dass das nicht unbedingt das Karrieresprungbrett Nummer 1 ist. Dann hätte ich lieber gesehen, dass er nach Leverkusen geht, weil die kümmern sich um die Spieler zum Beispiel. Und ich glaube zum Beispiel, dass er in Leverkusen hätte der eine ganz andere Entwicklung genommen. Also wenn man sieht, das, was die aus Roberto Hilpert gemacht haben, da muss man sagen, das hätten die, glaube ich, mit dem Jungen auch hingekriegt.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, Leverkusen ist dahingehend schon ganz gut, auch wenn wir jetzt hier mit Kölnern über Leverkusen sprechen.
Ja, da ist doch der Hass.
Ja, siehst du mal, wir versuchen das zu flankieren, ja, versuchen über die Überbande zu spielen und ein bisschen Hass herzustellen, ja, dann reden wir jetzt über Leverkusen. Aber das wäre natürlich schon eine ganz gute Möglichkeit gewesen. Ich finde es halt einfach mega ärgerlich, dass das so nicht funktioniert. Übrigens, ja, wenn wir jetzt schon bei dieser Nationalmannschaft sind, wurde am Freitag, ich habe das ja am Freitagsspiel gar nicht so wirklich verfolgt, ist es denn überhaupt rausgekommen oder wurde das irgendwie großartig thematisiert, dass Emre Can, ein gebürtiger Frankfurter, sein erstes Länderspiel in Frankfurt macht?
Ich habe es getwittert und wollte es verbreiten, aber genau wie du habe ich auch irgendwie vermisst. Weil bei der Presse wird jede Pisse ausgeschlachtet.
Ja, genau.
Aber das irgendwie nicht. Der Junge hat am Merian-Platz hier, hat er auf dem Spielplatz rumgekickt und alles Mögliche. Und ich fand das auch, schade war, dass er ein bisschen übernervös war, aber ich glaube, da waren schon, normal heißt es doch immer, ja, seine Familie hat nach 40 Karte gefragt und die ganzen Freunde von der Heimat und so, aber da kam irgendwie gar nichts. Aber es kann vielleicht daran liegen, dass die Länderspiele, die eh schon nicht so spannend sind, jetzt auch noch bei RTL sind und das ist ja dann, da ist eh keine Zeit für Vorberichte, weil da ständig Werbung läuft.
Ja, das ist.
Da muss ich aber was dagegen sagen. Ich glaube, dass die Übertragungen bei RTL durch Marco Hagemann so aufgewertet sind, dass einfach viel weniger Boulevard da ist als bei ARD und ZDF.
Mhm.
Ich finde den super.
Okay, ja, Hagemann ist super, aber der macht's ja im Spiel dann. Aber du hast ja
genau, Spiel, aber er sagt dann halt nicht im Spiel, ah, und das ist Emre Can. Ach, der kommt übrigens aus Frankfurt und hier sitzen 300 seiner Freunde, der hat früher am Merian-Platz auf dem Spielplatz gehangen. Das sagt er halt nicht, weil er sich ums Spiel kümmert und das finde ich ganz schön gut, ehrlich gesagt.
Also Hagemann macht's wirklich grandios gut, das muss ich auch sagen. Ja, nur das alles, was davor und danach passiert.
Ja, der muss ja nicht gucken.
Nee, finde ich grenzwertig unsäglich, aber ganz ehrlich, das ist ja bei Sky da nicht großartig anders, ne? Also ich habe mir jetzt schon geschworen, ich gucke dann nur noch bei Anpfiff, ja, oder 3 Minuten vor Anpfiff, weil alles, was davor passiert und danach kann man sich eigentlich schenken, dass Lehmann irgendwie den gleichen Sülze erzählt, wie er also auch jemandem erzählen würde, bei einem, wenn er einen Gin zu viel trinkt, ja. Also das macht für mich dann keinen wirklichen Sinn. Ja?
Das müsste ich ja eigentlich sagen, lass Lehmann in Ruhe, ne?
Der scheint dich ja sehr fasziniert zu haben.
Ja. Aber gut, ja, naja, also das ist so ein kleiner Ausflug. Also es hat mich ein bisschen irritiert, dass das nicht so großartig rausgekommen ist, weil, also ich meine, ganz ehrlich, ich fand es schon geil, als dass das Emre Can endlich mal ein Frankfurter wieder Nationalspieler wird. Ich meine, natürlich ist der halt früh genug, er hat früh genug den Absprung geschafft in einem professionellen Bundesliga-Verein. Ja.
Nur so kannst du Nationalspieler werden.
Ist schnell den Weg über den FC Bayern gegangen, ja, und dann weiter und so, ja. Aber ich meine, muss man auch erstmal schaffen und das ist eine beträchtliche Karriere oder interessante Karriere, die er bislang hingelegt hat. Also da muss man Respekt vorhaben und wie jung der noch ist. Und da, ich habe ehrlich ehrlich gesagt, sorry, dass wir jetzt eine Nationalmannschaftsausführung hier machen, aber ich muss echt sagen, passt mir auf den Emre Can auf. Nicht, dass der die gleiche Karriere nimmt wie andere Spieler, die potenziell ein bisschen mehr anecken können, weil ich habe schon das Gefühl, dass auch bei ihm so die Ecken und Kanten gesucht werden und da hoffe ich nicht, dass das alles zu sehr ausgeschlachtet wird, weil du brauchst auch solche Spiele. Emre Can ist nicht der geradeaus Nivea-Boy, der sich zwei Glas Nutella am Tag reinspachteln würde, sondern der hat andere Vorlieben und das muss man auch mal irgendwie akzeptieren. Und das ist ein Spieler, der on the long run der Nationalmannschaft wirklich gut tun kann.
Ja, ich denke es auch. Genau das, was du eben gesagt hast, ist mir auch aufgefallen. Das war bei der U21 schon so. Als die Deutschen da so sang- und klanglos ausgeschieden sind, da war nach dem Spiel, wurde er auch schon dazu genötigt, irgendwie so ein absolut demütiges Statement irgendwie abzugeben, von wegen, ja, ich habe gedacht, ich wäre der Größte und musste da komplett zurückrudern, weil irgendwie er sich nach dem Spiel hingestellt hat und eigentlich zu Recht meiner Meinung nach, wenn du 5-0 gegen Portugal verlierst und da man danach ein bisschen Terz machst und sagst, Alter, was war hier los? Die versuchen den, glaube ich, auch schon weich zu spielen. Was ich auch Angst habe, was bei ihm sein kann, dass die ihn jetzt auf dieser Rechtsverteidigerposition, was er überhaupt nicht ist, der spielt in Liverpool, spielt der rechte Innenverteidiger in einer Dreierkette oder auf der 6 und soll Nachfolger von Steven Gerrard werden, dass der jetzt auf dieser rechten Außenverteidigerposition, die ihm einfach nicht liegt, das hast du bei den Flanken gesehen, teilweise beim Stellungsspiel, ich hoffe, dass der nicht verbrannt wird, weil die sollten ihn eher, glaube ich, ein bisschen auf diese Sechserposition, der Schweinsteiger ist auch nicht mehr so lange dabei. Und das ist schon ein geiler Spieler. Das ist schon ein Pferd, das ist ein Tier, der hat sich in Liverpool behauptet, die feiern den da schon. Der hat da eigene Fangesänge, weil er überall spielen kann. Und ich hoffe genau das, was du eben gesagt hast, dass der nicht aneckt, nur weil er sich, keine Ahnung, seinen Bart nicht mit 3-Tage-Bart Nivea Fluid eincremt.
Ja. Naja. Und wie ist es für dich, Axel? Guckst du immer Nationalmannschaft? Ich muss ja sagen, bei unserem Podcast wird das auch durchaus stiefmütterlich betrachtet, ja. Aber naja, manchmal guckt man halt doch hin. War das für dich schon immer Nationalmannschaft? Hast du schon immer geguckt oder jetzt, wo ein Kölner mal wieder dabei ist?
Ja, eigentlich nehme ich mir immer vor, außerhalb der großen Turniere nicht zu gucken.
Ja.
Und jetzt war ich halt Freitag zu Hause. Wenn ich jetzt nicht zu Hause gewesen wäre, hätte ich es halt auch nicht gesehen. Also muss ich mich nicht in die Kneipe stellen und Nationalmannschaft gucken, wenn die gegen Polen eine EM-Qualifikation spielen. So, ich halte da von diesem Qualifikationsmodus gar nichts. Aber jetzt lief es dann halt. Ne? Ja. Und dann
ich habe deine, halt auch, deine Tweets dann gefeiert.
Man, ja, dann guckt man halt mal hin. Mhm. Ne, und klar, früher war es natürlich so, no Poldi, no Party. Ne, wenn der Poldi mitgespielt hat, dann, also so viel Fanboy bin ich, das muss ich dann zugeben, dass ich den Podolski immer noch, ja, uferlos geil finde. Aber natürlich guckt man auf Jonas Hector, aber ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn er in der zweiten Halbzeit unverletzt ausgewechselt worden wäre. Also da bin ich dann, ist mir die Jacke näher als die Hose.
Mhm.
Ja, gut, also okay. Also ganz ehrlich, Deutschland wird sich für die EM qualifizieren. Das war vor Polen klar, das war vor Schottland klar. Und wenn wir Zweiter geworden wären und von mir aus über ein Playoff-Spiel gegen Slowenien oder wen auch immer, wir werden uns für eine 24er Europameisterschaft immer qualifizieren. Das Selbstbewusstsein muss Deutschland haben.
Ja.
Und dann interessiert mich nicht. Und Freundschaftsspiele schon mal dreimal nicht.
Nee, und, ein Freundschaftsspiel kann es ja eh nicht geben. Das auf jeden Fall.
Und ja. Mir wird es auch nicht einfallen, irgendwie für 80 Euro da ins Stadion zu gehen.
Nee, ist uns auch nicht. Obwohl es jetzt bei uns war. Ich habe auch keine einzige Sekunde überlegt, mir Karten zu kaufen.
Nee, wird mir im Leben nicht einfallen, mit hier dem Fanclub Nationalmannschaft
Party ja
zu machen oder was? Ja, nee.
Die Mannschaft zu schauen, dieses Ganze, das ist ja schon. Das ist ja, also diese, du hast es geil gemacht, ich glaube, du hast alle Hashtags rausgehauen, die dir eingefallen sind bei dem Spiel. Da muss ich sehr schmunzeln, weil das teilweise schon echt Ausmaß annimmt. Ich glaube, der Oliver Bierhoff, der holt sich da zu Hause einen Runner auf dieses
ganze geleckte. Das ist halt alles nur Marketing-Scheiß. Das ist es halt, aber damit müssen wir leben. Und ich meine, es wird ja. Guck dir doch mal, du hast es eben angesprochen, was wir uns auf so ein Spiel Eintracht gegen FC oder der FC gegen HSV oder Eintracht gegen Stuttgart, was wir uns da freuen drauf. Mhm. Ne? Und die Kinder, in Anführungsstrichen, die heute mit Fußball aufwachsen, die mit Fußball groß werden, die werden halt mit Hoffenheim gegen Ingolstadt groß. Um Gottes Willen.
Ja, gute Nacht.
Jetzt, ja, echt. Ja. Da kannst du abschließen, oder?
Oh, ja, aber das ist, ich weiß es nicht, vielleicht wird für die Wolfsburg und so genauso normal wie für uns vielleicht.
Ja, ja, natürlich, Sinn. Klar, aber dann
aber wie du schon sagst.
Das ist dann halt einfach nicht mehr das, womit wir aufgewachsen sind.
Nee, das ist was anderes dann. Das ist, geht dann eher in diese, was ich habe letzte Woche habe ich das NFL Europe-mäßige Event haben. Also das wird dann, was ja nichts Böses ist, aber wie du es gesagt hast.
Genau, man muss halt damit klarkommen.
Ja, ich werde es probieren, meinen Kindern trotzdem noch irgendwie zu vermitteln.
Mit Schlägen.
Guck dir die Spiele aus den 90ern an.
Ja, genau. Das war noch Fußball. Ja. Aber 7500 im Graupelschauer.
Ja, genau. Da war der Papa im Block besoffen und kam nach Hause, ist Schlüssel verloren.
Da rechts, da stehen sie. Vom Presswerk.
Genau.
Oh Gott, Boys. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm mal, Alter.
Die Presswerk. Die wilde Horde.
Einer merkwürdiger als der andere hier. Meine Güte, ja.
Nein, aber.
Ja, das ist im Endeffekt ein sehr guter Vergleich.
Ja, Nationalmannschaft ist halt ein Produkt, was halt angenommen wird. 10,81 Millionen Zuschauer hat RTL damit. Die wären ja bescheuert, wenn sie es nicht ausschlachten würden, bis zum geht nicht mehr.
Ja, da hast du vollkommen recht.
Also auch, ist es halt.
Auch wenn ich echt bei diesem die Mannschaft-Ausdruck echt platt bekomme.
Das ist echt unfassbar. Vor allem ist dieser, es ist ja entstanden, aus einem Missverständnis.
Ja,
irgendein Fake Steve Gerrard Twitter-Account hat diesen Spruch rausgehauen. Die haben den, aber Deutschland hat die Mannschaft. Daraus machen die ihre Marketing-Ding und verkaufen das als Originalzitat im Vorspann von dem Film.
Also, sorry. Ich habe mir diesen Quatsch-Film auch nicht angeguckt. Das kannst du, diese Werbevorstellung kannst du ja auch nicht angucken. Also meine Güte, das ist alles, das bereitet mir alles Kopfschmerzen. Aber das ist, wie ihr richtig gesagt habt, das ist halt die Oliver Bierhoff-Show. Der weiß ganz genau, wie der DAX halt läuft, wie man da den letzten Penny auch rauskratzen kann und dann funktioniert es halt. Von mir aus alles gut und schön, ist halt nicht meins. Wenn es dann auf dem Fußballplatz ist, dann immer noch rund geht, gucke ich es mir trotzdem gerne an. Das Spiel auch gestern habe ich mir angeschaut und war ja durchaus unterhaltsam, weil zwei Mannschaften gespielt haben, die bei weitem nicht perfekt Fußball gespielt haben und die da irgendwie, also gerade auch in der Defensive, ja, da kann auch der Manuel Neuer, der auch andauernd den Arm hebt, meine Güte, das ist aber langsam mal gut. Also ich weiß nicht, vielleicht ist er Handballspieler, muss die ganze Zeit diesen scheiß Arm heben, ja, das hat auch nichts mehr mit Fußball zu tun, ja. Also meine Güte, ja, also ich habe gestern, glaube ich, einen Tweet gelesen.
Der Vater war Polizist. Verkehrspolizist wahrscheinlich.
Für Manuel Neuer fällt kein Tor legal oder regelkonform und so genau das habe ich auch das Gefühl. Ne? Dem könntest du den Elfmeter reinhauen, wo überhaupt kein Problem ist. Der wird trotzdem den Arm heben, weil ihn wahrscheinlich irgendwie was geblendet hat von einem Laserpointer, der gerade irgendwie in Luxemburg hochgehalten wird. Das ist unfassbar.
Aber wenigstens war das Spiel in Schottland gestern. Und also da die Stimmung, die war echt geil. Also da muss man schon sagen. Und wir haben ja jetzt hier den Kölner zu Gast. In der Halbzeit wurde ja auch euer Lied gespielt in
die Ja, Welt. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber ja,
das haben halt die natürlich von fake, euch nachgemacht.
Ne? Halt schon fake.
Ja, klar.
wollt ihr mal das Lustigste hören, was ihr heute hört?
Ja, klar.
Martin Hanig hat ein Tor geschossen.
Ach du Scheiße, echt?
Gerade eben für Österreich, ist ja nicht zu fassen.
Wäre denn nicht eigentlich mal was für euch? Naja, ihr seid, ich meine.
Der Kicker hat aber im Live-Ticker ein Bild rausgehauen, was genau zu der Zeit passt, wo er wahrscheinlich sein letztes Tor geschossen hat.
Ach so, okay.
Der sieht aus hier wie ein 12-Jähriger. Heinz Kamka hat es gerade getwittert.
Okay. Ja, nee, Hanik wäre dann nichts für uns. Irgendwann stößt auch Peter Stöger an seine Grenzen, weißt du?
Ja, ich meine.
Stimmt, er könnte ihn ja holen, ja.
Ja, aber gut. René, wir sind jetzt hier der Plapper-Podcast. Hast du denn für uns noch handfeste Themen?
Ich habe keine Ahnung, wie wir von diesem Nationalmannschaftsthema irgendwie wegkommen sollen. Das hat mich jetzt so niedergerungen.
Aha.
Oh je.
Oh je.
Das tut mir leid.
Aber wenn wir jetzt schon, bei Hanek und Nationalmannschaft waren, muss man ja schon sagen, Österreich, Chapeau, 22, ja. Also wenn es so bleibt, 22 Punkte nach 8 Spielen, das ist schon eine Ausnahme. Mhm. Also die Österreicher haben sich ganz gut entwickelt. Jetzt will ich aber nichts weiter dazu sagen, sondern René wieder machen lassen, damit er irgendwie den Bogen spannen kann.
Wir machen das jetzt ganz knallhart. Samstag 18:30 fängt das Spiel an. Samstag 20:15 ist es zu Ende. Mit welchem Endstand? Herr Marvin, fangen Sie an.
Ah, jetzt wieder hier Bundesliga-Fußball.
Ja, wieder Bundesliga-Fußball. Wir müssen noch tippen.
Also, ich sag mal ganz knallhart, wir kriegen 0-3 einen auf den Sack.
Jetzt ernsthaft?
Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Das, ja, irgendwie schon.
Basti?
Ich sag, die Eintracht gewinnt 2-1. Steht die ganze Zeit 1-1 und dann kommt Alexander Meyer.
Der gute Meyer.
Ja, unverdientes 2-1, sage ich schon's.
Und wir kriegen übrigens nur 3-0-3 einen auf den Sack, weil wir es nicht schaffen, die Rechtsverteidigerposition adäquat zu stopfen. Und in der 60. Minute fliegt Hasebe, weil er auf rechts außen spielt, mit Gelb-Rot runter. Und das lässt den knappen Spielstand von bis dahin 0-1 komplett kaputt gehen. Und dann brechen wir komplett ein. Das ist übrigens genauso, wie es laufen wird. Ihr könnt schon mal die Wetten vorbereiten.
Dann weiß ich aber nicht, ob ich auch bei den Aftergame-Bieren dabei bin. Dann gehe ich gleich nach Hause,
glaube ich. Ich habe sowieso gedacht, dass wir lieber vorher eintrinken.
Ja, ich denke auch. Ja.
Damit es einfacher wird.
Aber nicht, dass die Leute hier denken, wir würden Alkohol trinken. Natürlich trinke ich nur Apfelsaft.
Ja, Krombacher alkoholfrei, wie die Nationalmannschaft. Der Bitburger.
Ja, da ist es schon wieder.
Aber sorry.
Aber es muss schon isotonisch sein, weil sonst trinke ich das nicht. Ich bin ja ein sehr sportlicher Typ.
Sehr gut. Dann muss ich den Bitburger Drive.
Ja. Axel, was denkst du? Dein Tipp.
Ja, mir gefällt schon nicht, dass du 0-3 getippt hast, weil das hast du vor Stuttgart auch getippt.
Das ist genau der Plan. Ich werde ertappt.
Tja, rattig. ich glaube, es wird ein sehr, sehr hart umkämpftes 0-0 oder 1-1.
Ich wusste, dass du 0-0 tippst.
Ernsthaft? Ja. 0-0?
Ja,
ist ja, also ich halte es schon im Bereich des Möglichen, dass sich die Mannschaften so ein bisschen neutralisieren und dass beide Trainer und beide Mannschaften eher mal so ein bisschen Play it safe machen und nicht das letzte Risiko suchen werden.
Ich glaube aber, dass beide Trainer, glaube ich, mit einem Unentschieden zufrieden sind.
Glaube ich auch.
Weil ihr hättet 8 Punkte, wir hätten 5 Punkte.
Ja. Immer, wir können doch mit 8 Punkten aus 4 Spielen bei dem Programm können wir doch wunderbar mit leben.
Wobei, ich muss mich jetzt 3 Sekunden später schon wieder revidieren. Wir müssen eigentlich gewinnen, weil wir haben dann, glaube ich, danach 2 Auswärtsspiele. Also ich glaube, wir spielen dann auf Schalke und in Hamburg. Und da sollte man vielleicht, bevor wir diese Reise antreten, sollten wir vielleicht doch 3 Punkte holen. Also doch 2-1, Meier.
Ja, also das ist natürlich ein guter Ansatz von dir, ne? Also was hier, wenn du vorausschauend
nee, das kann aber nicht sein mit 2 Auswärtsspielen.
Bitte was?
Das kann nicht sein mit den 2 Auswärtsspielen. Lass das mich gucken.
Doch, er hat vollkommen recht. Das sind 2 Auswärtsspiele.
Ach doch, stimmt.
Ja, ja. Also,
und ja, ich habe jetzt, hab jetzt ein Wochenende unterschlagen. Ich war falsch gerechnet.
Das macht nee.
Ich glaube, Schalke. Ist auch unter der Woche.
Also. Genau,
Schalke. Genau, stimmt. Das ist die englische Woche. Da spielen wir mittwochs gegen Schalke und sonntags dann danach zu Hause gegen die Hertha, genau.
Aber genau das, und das ist durchaus wirklich ein Problem, weil du kannst eigentlich nicht sagen, wenn du jetzt hier mit einer Niederlage rausgehst und ich glaube, dass der HSV gerade auch, also in Hamburg wird es auch wieder eine ganz andere Partie.
Ach,
ja.
Quatsch. Marvin, ey.
Die Eintracht ist so ein Verein. Die Eintracht, nein. Der HSV ist dann, der spielt dann geil gegen uns. Ich kenne das. Irgendeine Graupe schießt sein allererstes Tor.
Ja, das ohne
ist immer so gegen die Eintracht.
Bricht sich danach ein Bein beim
Jubel. Chiplock macht gegen die Eintracht sein erstes Saisontor.
Ja, das ist genau. Falsches Spiel, oder?
Was?
Ja, kommt, weiter. Also ja. Axel sagt 0-0.
Ja.
Gut. Ich sag 3-0 für uns.
Alles dabei.
Ja, aber auch nur aus dem einfachen Grund, weil ich danach noch auf dem Geburtstag eingeladen bin, wo nur FC-Fans sind und ich direkt vom Stadion mit dem Trikot da einlaufen will.
Das, sehr gut. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und viel Glück dabei.
Brauche ich da nicht mehr hinzugehen, weil das wird dann eine sehr wenig unterhaltsame Runde für mich.
Nein, gehe ich dann dahin. Dann haben wir wieder den Hass.
Können wir auch machen.
Ja, so ein bisschen hat der Dave Mitchell ja sein Ziel erreicht.
Ja, ein bisschen, ja, gezündet schon wieder.
Ja,
so,
ja.
So schnell geht es.
Dann lass uns doch mal zu dem nächsten Thema gehen. Vielleicht kommt ja da ein bisschen mehr Hate Speech auf. Axel, du hattest ein Thema mitgebracht, und zwar dieses Thema Fan-Boykott, was da aus Gladbach jetzt kommt, wenn die demnächst gegen euch spielen. Wir haben ja bei uns hier in der Runde die letzten Wochen so ein bisschen diese ganzen Plastikclubs und die Werksmannschaften da thematisiert. Da geht es ja jetzt so ein bisschen in die andere Richtung.
Genau. Ja, das nächste Heimspiel des 1. FC Köln ist zu Hause gegen Gladbach, ist halt, ne, Derby. Also unser Derby ist nicht gegen Leverkusen oder gegen Düsseldorf, sondern gegen Gladbach, aus der Historie geboren. Und da gab es ja im letzten Jahr diesen reichlich dämlichen und unschönen Vorfall, als Kölner nach dem Spiel, als das 2-1 kurz vor Schluss gefallen ist, auf den Platz gestürmt sind. Das ist diese Maleranzug-Geschichte, werdet ihr alle noch vor Augen haben, gehe ich mal von aus. Und ja, daraus gibt es dann jetzt Konsequenzen, was dieses Derby anbetrifft. Der FC gibt nur personalisierte Auswärtskarten an die Gladbacher aus. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Spielen auch der Fall ist. So genau habe ich mich da gar nicht mit beschäftigt. Aber in dem Spiel ist es auf jeden Fall so, dass du Karten nur bekommst, wenn du deinen Namen hinterlässt für den Auswärtsblock. Und ja, die Gladbacher Ultras, die aktive Fanszene, hat dann zum Protest aufgerufen, organisieren in Gladbach ein Heimspiel gegen Köln. Ich glaube, sie haben auch versucht, den Borussia-Park dafür irgendwie zu bekommen, dass man da ein Event draus machen kann. Und heute kam dann so ein Statement von dem Dachverband, vom Fanprojekt der Gladbacher, die sich mit der aktiven Fanszene solidarisch bekennen und halt sagen, wir unterstützen diesen Boykott. Und dieses Statement ist halt an Bräsigkeit und an Selbstverliebtheit in meinen Augen überhaupt nicht zu übertreffen. Das ist unglaublich, wie die sich darstellen, als wären sie wirklich die Heiligen, die nur gegen die durch so eine verdammt ungerechte Welt gehen müssen. Also so so Game of Thrones ungerecht mäßig. Und ja, das ist mir ziemlich auf den Keks gegangen, aber sollen sie zu Hause bleiben? Ist mir kackegal.
Ja, ich verstehe das eigentlich gar nicht. Warum gibt es jetzt für Gladbach-Fans personalisierte Tickets, wenn die Köln-Fans aufs Feld
gehen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Okay. Das ist wahrscheinlich irgendwas von der Polizei. Wie gesagt, okay, so genau habe ich mich da auch nicht eingelesen. Auf jeden Fall ist es so, dass es halt diese personalisierten Tickets gibt. Und dann ist es halt so. Ne? Wenn sie zu Hause bleiben, bleiben sie zu Hause. Und wenn sie kommen, kommen sie. Gegen die Gladbacher sind sicherlich genauso wenig Engel wie Kölner oder Frankfurter das sind. Ich finde halt nur dieses sich selbst darstellen, finde ich halt sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen, weil klar leisten die Gladbacher im Fanprojekt wahrscheinlich anständige Arbeit, aber genauso machen das alle anderen Bundesligisten auch. Der 1. FC Köln hat ein Fanprojekt seit 1991 und ist damit sicherlich auch einer der Pioniere der Fanarbeit. Es gibt wahrscheinlich in Frankfurt, wird es auch ein Fanprojekt geben oder wird es auch irgendwelche sozialpädagogischen Fanbetreuungen geben, bin ich mir sehr sicher.
Ja, definitiv. Und es ist halt immer wieder dasselbe. Es ist immer wieder schade, dass, ich weiß nicht, im Endeffekt kann ich dir da recht geben, dass die Fanszenen stellen sich teilweise natürlich dann so als die großen Samariter da und die Gegenseite macht es dann auch. Was einfach nur schade ist, dass, keine Ahnung, dass es immer wieder so einige wenige gibt, weil es sind ja, in der Summe sind es ja nicht viele, die dann dafür sorgen, dass tatsächlich solche Maßnahmen irgendwie greifen trotzdem. Und ich finde, personalisierte Tickets ist schon noch ein, ist schon noch ein
ja,
ich habe auch keinen Bock mehr nach München zu fahren, um mich da in ein Zelt auszuziehen, weil es irgendwie ja 50 Idioten gibt. Das war, ich weiß
ich nicht. Ich geb dir da auch recht, dass das personalisierte Ticket sicherlich überhaupt ja keine Entwicklungen sind, die ich sehen will. Vor allen Dingen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, müssen die Leute, wenn sie dann ins Stadion gehen, werden die Tickets mit ihrem Perso abgeglichen.
Wie lange soll das denn dauern?
Eben, genau, das ist dann halt auch so eine Sache, ne, wo du dann denkst, da stehen halt 5000 Leute, wenn dann 5000 Leute kämen, so, ja, und wollen ein Fußballspiel gucken. Und ich meine,
ne, ja, und wenn ich mich dann vermumme, dann wissen die doch nicht, ja. Also, ja. Ich habe meinen Ausweis nicht auf der Stirn die ganze Zeit. Also
ich finde, es sind unhaltbare Zustände. Das ist nichts, was einem Fußballspiel noch würdig ist. Ich meine, wenn es da akute Gefährdungssituationen gibt, dann mag das durchaus sinnvoll sein, aber so, also weiß nicht, das, also ich muss ehrlich sagen, das zerstört auch so ein bisschen das Fußball.
Ja,
ja, auf jeden Fall.
Vor allen Dingen, es gibt ja, oder es gab in Köln im letzten Jahr ja auch dieses Projekt der Deeskalation. Mhm. Dass sich die Polizei sowohl was Präsenz, also Sichtbarkeit, als auch Organisatorisches sehr zurückgehalten hat. Also zum Beispiel gegen den HSV. Der HSV war auch, war das erste Saisonspiel, bestimmt mit 7000 Leuten da. Ne? 5000 kriegen sie sowieso und 2000 haben sie sich garantiert noch so bestellt. Und es war halt, es hat nichts passiert. Es ist halt ein relativ friedliches Spiel. Jetzt hast du gegen Gladbach natürlich immer diese Hochemotionen. Wenn dann ein falsches Wort kommt und der eine hat vielleicht 2 Bier zu viel getrunken, dann kann halt tatsächlich mal was passieren. Die Frage ist, ob da 50.000 Leute drunter leiden müssen.
Ja, eben, das ist ja. Weil im Endeffekt, ich weiß nicht, ob man diese Sachen, weil klar ist das scheiße und das soll jetzt gar nicht verharmlosend sein, aber bei euch, als es dieser Platzsturm war, das waren auch nur 10 Leute. Und da stehen keine Ahnung, wie viele tausend. Ja. Was kann ich denn dafür, wenn da 10 Idioten sind? Oder ich weiß nicht, wie viele in diesen weißen Anzügen da bei euch gestanden haben. Wir haben das ja bei uns auch. Wir fahren nach Leverkusen, dann gibt es 10 Idioten, die schießen Raketen aufs Feld. Gut, dann leiden wir dann auch da. Wir fahren auch mit 6.000, 7.000 irgendwo hin. Es ist ganz normale Stochastik, dass wenn du so eine Masse hast, dass da 10 Idioten sind. Das hast du in jeder S-Bahn, das hast du in jedem Job, das hast du überall. Es gibt halt Idioten auf der Welt.
Ja.
Und ich weiß nicht, die müssen beim das FC, trotzdem.
Beim FC trotzdem ist es halt so, beim FC ist es halt so, dass wir halt unter Bewährung standen. Ne? Mhm. Dass ja viele Dinge passiert sind in den letzten Jahren von wirklichen, ja, von ich weiß nicht, ob man Mordversuche sagen kann, aber
ja, das stimmt,
Steine, Backsteine auf fahrende Autos zu werfen, ne?
Ja, das war fernab von allem, was möglich
geht,
ist. Ja.
Geht mir nicht in Schädel. Und wenn man dann an den letzten Abstieg denkt, diese
schwarze
Rauchwand, und dann hast du einen Feuerzeugwurf gehabt. Und dann hast du in, in Duisburg, glaube ich, waren noch Ausschreitungen. Und in Düsseldorf musste das Spiel 10 Minuten später angefangen werden, weil Ausschreitungen waren, auch wenn man dann im Nachhinein mitbekommen hat, dass das eigentlich gar nicht die Kölner waren. Aber natürlich sind die Kölner involviert gewesen in diese Sache. Und das interessiert ja dann letztlich weder den Boulevard noch die Strafverfolgungsbehörden, was wirklich passiert ist. Mhm. Sondern du mitgehangen, mitgefangen. So war es immer und so wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Und dann hast du natürlich irgendwann den Ruf weg, dass du halt eine Horde Asoziale in die Stadt bekommst, wenn der 1. FC Köln da ist. Die Leute sind ganz anders sensibilisiert, sowohl die fremden Polizisten als auch die fremde Fanszene. Ne? Die haben ja ein gewisses Bild im Kopf,
ja,
was ich nicht nur aus persönlichen Gesprächen bilden kann, weil, ne, wen kenne ich denn in Frankfurt, außer jetzt den Marvin? Keinen. Außer von Twitter halt natürlich, ne? So ein paar Leute. Aber da sind halt 50.000 Leute und von den 50.000 Leuten kenne ich einen. So. Und der weiß vielleicht, wer ich bin. Aber die anderen 49.999, die sehen doch nur, oh, da kommt ein Kölner, das muss ein Assi sein.
Finde ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich habe die Erfahrung auswärts nicht gemacht, weil bei uns müsste man das ja auch denken. Wo die Frankfurter kommen, die Assis. Und wenn man dann, keine Ahnung, dann prostet man sich einmal zu und dann ist alles gut.
Da ist ja der Hass.
Und selbst wenn, ich kann ja auch ein Assi sein, solange ich euch nichts zu, wir können uns ja auch gegenseitig anschreien. Und keine Ahnung, ich habe nur keinen Bock, dass wenn wir beide uns dann treffen und wir prosten uns zu und von uns fällt aus, dass in die Flasche auf den Boden, dass wir dann beide von der Polizei auf den Boden geschmissen werden.
Das kann passieren.
Ja, das ist es ja. Das ist irgendwie, aus dieser Spirale muss man rauskommen. Weil ich glaube nicht, auch wenn man sich mit Polizisten unterhält, die haben da auch keinen Bock drauf. Die sagen dann auch, ey Jungs, hört mal zu, wir entscheiden das nicht, wir sollen euch jetzt hier abholen und hier einkesseln. Das suchen wir uns auch nicht aus.
Ich glaube, da gibt es auch solche Bundesländer.
Eben, ja klar gibt es das, aber es gibt verschiedene Bundesländer. Wenn du nach Bremen fährst zum Beispiel, da wirst du behandelt, keine Ahnung, als hättest du Plutonium in der Tasche.
Ja, ich weiß.
Und weiß ich nicht, wenn du nach Hannover aber zum Beispiel fährst, da habe ich das Gefühl, die geben dir noch ein Sandwich in die Hand und sagen hier, welcome to Hannover irgendwie. Also es ist überall unterschiedlich und keine Ahnung. Und im Endeffekt reden wir trotzdem nur über ganz wenige.
Ja, was mich aber mich grundsätzlich nur immer wundert, ist die Tatsache, dass es unglaublich viele Kameras in Stadien gibt, die mittlerweile aufs Genaueste feststellen können, wer was irgendwie für eine Scheiße baut. Und das, aber wenn das so ist, beziehungsweise es wird ja auch immer gesagt, dass es so ist, ja, warum nutze ich dementsprechend und stellst ja die Täter zur Rede und verhängst dann halt keine Kollektivstrafen. So, das ist halt auch das Ding, ne? Aber das wundert mich immer so ein bisschen, abgesehen davon, dass ich das alles sowieso ein bisschen kritisch finde.
Aber gut. Soll ich jetzt noch um die Harmonie endgültig wiederherzustellen, noch die lustige Geschichte erzählen?
Ja, auf jeden Fall.
Erzähl eine
lustige Geschichte.
Jetzt ich höre das Stöhnen der Kölner schon bis hier.
Weil du die Geschichte alle schon mal
erzählt habe. Altes Waldstadion, ja?
Ja.
Ich glaube, es war das Spiel, was wir 5-1 gewonnen haben, wo es zur Pause 4-0 stand. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich meine aber schon, dass es das gewesen ist. Wir kommen an und vor dem Gästeblock, in diesem Dreieck im Prinzip, was sich vor dem Gästeblock bildet, stehen vielleicht, keine Ahnung, 1500 Leute und wollen rein. Rechts von uns ist aber ein Eingang für die Haupttribüne damals.
Ja.
Ne? Ihr wisst, wo ich stehe gerade,
ja, oder?
Okay. Und ich stehe mit zwei Kumpels relativ weit vorne und wir unterhalten uns nur und es ist gar nichts. Ne? Es ist nur, nur Gerede. Also es ist kein, noch nicht mal irgendwie groß Gesinge oder irgendwas. Es ist einfach gar nichts. Und dann kommt rechts von uns, kommt halt ein Papa mit seinem vielleicht 6-7-jährigen Sohn vorbei. Mit einer Eintracht-Fahne. Ihr kennt diese 90er Jahre Eintracht-Fahne, ne?
Ja,
sowas in der Art. Und geht halt rechts in den Eingang zur Haupttribüne. Und dann muss der Ordner, oder der Ordner sagt halt, nee, kommst hier nicht rein mit der Fahne. Und die Kölner werden so ein bisschen aufmerksam und gucken so nach rechts. Ne? Und, wie, was ist denn das? Und so, ja, nee, hier kommst du mit der Fahne nicht rein. Ich meine, das Kind war 6 halt und wollte mit seinem Papa auf die Haupttribüne. Mhm. Und dann fängt der Vater an zu diskutieren und sagt halt, hallo, wir laufen jetzt nicht hier mit der Fahne rum und schlagen andere Leute. So, nee, das geht nicht. Die Fahne muss da in den Mülleimer. Weil wir natürlich von unserer Seite auch diese Dinge abgenommen bekommen haben, die größer als was, was ich war.
Ja.
Ne, vielleicht war das halt irgendeine Ordneranweisung, keine Ahnung. Und dann hat er halt gesagt, das muss da rein, das ist Gefahrengut. Und auf einmal wird es hinter uns relativ dunkel. So ein Schatten kommt, ja. Und dann kommt so ein 3-Meter-Riese vom FC. dem du auf den ersten Blick vielleicht ausweichen würdest, wenn er auf dich zukommt, stellt sich vor den Ordner, geht halt einfach rein, ja, in diesen Eingang, stellt sich vor den Ordner und guckt von oben runter und sagt, werf dem Jungen die Fahnen zurück, das ist kein Gefahrengut. Ich bin Gefahrengut. und dann hat er die Fahne wieder zurückgekriegt und der Papa hat so nach oben geguckt und hat so, vielen Dank, vielen Dank. Alles klar, viel Spaß beim Spiel, ne? Ist wieder zurückgegangen. Und wir standen da alle so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Und das war meine schönste Frankfurt-Erinnerung.
Klingt grandios.
Da war's.
Siehst du mal, Völkerverständigung.
Völkerverständigung, genau.
Ja, auf jeden Fall.
So muss das halt auch sein, ja, also egal welcher Verein, aber irgendwie unterm Strich geht es uns allen ja nur um den Fußball und da kann man
das
ja erkennen,
genau,
wie schwachsinnig das halt einfach.
Aber dann siehst du auch manchmal, man kennt ja, manche Ordner sind echt geistig irgendwie von allen guten Geistern auch befreit, ja, und lassen so ein kleines Kind da nicht rein. Schön, dass es dann auch Leute gibt, die dann in einer gewissen Weise das dann auch wieder durchsetzen, dass der kleine Bub seinen Spaß hat mit der Feier.
Ja, also. So war das halt. Ja, ich hoffe, dass es auch wieder so wird. Dass mal diese diese sinnfreie Gewalt irgendwann sich auswächst. Und ich bin eigentlich gar nicht so pessimistisch. Ich denke, dass das irgendwann sich wieder ein bisschen beruhigen wird. Im Moment sind wir halt alle so ein bisschen hysterisch, ne?
Ja, ich hoffe aber, dass sich das wirklich wieder einspielt. Kommt drauf an, wir werden sehen. Ich glaube aber, dass vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass die Bundesliga, das ist jetzt wieder eine größere Diskussion, aber ich glaube, dass es aktuell gar nicht so schlecht ist, dass es die Premier League gibt, die uns alle Stars wegkauft. Jetzt ist es schwierig, da einen Verbund herzubekommen, aber ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass es in der Liga mehr Geschlossenheit gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das mir da folgen könnt, aber das ist so ein Geist, so ein Gedankengang, den ich letztens hatte, denn ich glaube, es ist bei vielen so eine, ach naja, scheißegal Einstellung. Und wie ich sowieso glaube, dass es für die Bundesliga eher förderlich ist, dass halt viele Stars irgendwie weggehen und dann dass da so viel Geld ausgeschüttet wird. Das gibt auch gleichzeitig Raum für mehr Spieler aus der Liga, die vielleicht sonst den Break nicht bekommen hätten. Und ich glaube, dass sich das irgendwie größer auch auf ein gemeinschaftliches, ja, Bundesliga ist doch eigentlich ganz cool, Gefühl auswirken kann. Das ist sehr positivistisch gedacht, aber you never know.
Du musst halt aufpassen, dass es nicht den Weg geht, wie es in Holland und Belgien passiert.
Ja,
das ist richtig, dass halt die Talente schon mit 13 weggekauft werden und dass dann nichts mehr nachwächst. Da musst du halt aufpassen.
Das ist richtig, auf jeden Fall. Ja, aber da müssen wir uns dann auch wieder vor Red Bull irgendwo in Acht nehmen, weil das wird ja bei der Eintracht in der Jugendabteilung sehr stark kritisiert, dass da schon die Jungen mit 14-Jährigen mit Dingen gelockt werden, wo die Eintracht halt nur mit Ohren schlackern kann.
Ja,
aber das
musst
ist
du
ja bei Köln wahrscheinlich genauso.
Musst du verbieten, musst du von DFL-Seite und von DFB-Seite musst du da Regularien schaffen, dass du Spieler auch vor sich selbst schützt.
Gerade vor den Eltern. Ich glaube,
Na klar, du hast recht.
Es sind dann die wollen dann irgendwie, keine Ahnung, im Fanshop arbeiten und was weiß ich was. Ich habe schon viele Stories gehört. Und im Endeffekt hast du recht, man kann es nur verbieten, weil du kannst nicht an die Leute appellieren, weil die werden es eh nicht machen.
Nein,
eben,
nicht.
Genau. Du musst es verbieten.
Du musst es regulieren und du musst da irgendwie Statuten schaffen, die solche Wechsel unterbinden. Ich weiß nicht, ob man es dann irgendwie mit irgendeiner Servicezeit machen kann, dass man sagt, wenn der bei euch in der E-Jugend ist, dann muss der mindestens bis zur A-Jugend da bleiben oder irgendwie sowas. Aber von mir aus fängst du in der C damit an. Aber sowas muss auf jeden Fall passieren.
Ja.
Es geht nicht, dass du dass an 13-, 14-Jährige herangetreten wird und dann gesagt wird, komm zu uns aufs Internat oder komm zu uns und spiel für uns. Und du siehst ja selbst, oder man weiß es ja mittlerweile, wie krass das Siebverfahren ist.
Ja, die meisten bleiben ja sogar
eben,
auf der Strecke.
Genau,
das ist ja noch schlimmer.
Die meisten bleiben auf der Strecke. Und wenn du dann so einen Jungen aus seinem Umfeld, aus vielleicht auch aus dem, was ihm Spaß gemacht hat, warum er überhaupt mit dem Fußball angefangen hat, rausholst und nur noch diesen absoluten Leistungsgedanken hast.
Ja.
Und der bleibt dann irgendwann auf der Strecke. Ja, kein Wunder, dass wir irgendwann nur noch entweder gleichgeschaltete Nivea-Jungs oder Volldepressive da rumlaufen haben.
Ja, ich denke ich auch. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich.
Beispiel Marcel Janssen, sage ich immer wieder. Ja. Es gibt auch andere. Ja. Ja. Und Deisler, da war es vielleicht auch früher ähnlich gut, keine Ahnung. Deisler ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber Marcel Janssen ist so ein eindrückliches Beispiel dafür. Ne? Da müssen wir uns auch wirklich
Wobei ich bei dem glaube, dass der, ich weiß nicht, ob der wirklich depressiv geworden ist. Ich glaube einfach, der hat genug Asche gemacht und hat jetzt irgendwie... Marcel Janssen, ja.
Nee, der war nicht depressiv, der hat nur keinen Bock mehr gehabt, weil genau, das Fußballgeschäft
einfach genau, keinen Bock. Das kann er eigentlich machen, der hat genug Geld mitgenommen, er scheint jetzt irgendwie keinen Schaden davon getragen zu haben. Ja. Ich habe in der Elf Freunde ein Interview mit ihm gelesen, was ganz lustig war, weil es auf den letzten Seiten, wo normal die Legenden interviewt werden, da war er jetzt schon als ehemaliger Spieler, ist er jetzt schnell da reingerutscht. Er scheint ein lockerer Typ zu sein.
Ja,
aber
auf jeden Fall.
Was der Axel gesagt hat, stimmt ja wieder. Dass diese ganze Entwicklung, was wir auch in den letzten Wochen in unserem hier im Podcast auch schon besprochen haben, das spielt ja alles da rein. Dieses ganze Geld, und das sind ja Menschen, da werden 14-Jährige geholt, wenn da spielt da eine schlechte C-Jugendsaison und dann wirst du irgendwie ausgesiebt und die Eltern machen sich dann tausende Hoffnungen, was die dann auf dem Jungen auch noch auslasten. Der Junge wird dann ein Arschloch, natürlich wird er ein Arschloch, der muss sich wieder eine Wand um sich bauen. Im Endeffekt ist es ein System, was auch verhindert, dass man so, keine Ahnung, so homegrown Players hat, sage ich jetzt mal, Neudenglischen, dass du irgendwie einen Sebastian Jung, dass er bei uns kickt, oder ich hätte es auch geil gefunden, wenn Emre Can bei uns noch gewesen wäre, wo du weißt, okay, das ist hier wenigstens ein oder zwei Buben, die sind hier bei uns aus der Gegend, oder einer aus Köln, oder einer aus Hamburg, die dann halt für ihren Club spielen, und diese Ausnahmen wie Kevin Großkreuz oder so, die gibt es ja fast gar nicht mehr irgendwie. So.
Ja. Da, das ist auch immer für den Verein und auch für die Fans ja logischerweise wichtig. Das merkt man ja auch. Man merkt ja auch beim Axel, wie er immer noch an seinem Poldi hängt. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Gefühl, Axel, im Zweifel würdest du den Poldi auch noch zurücknehmen, wenn er mit 36 Libero bei euch macht, ne?
Nee.
Links außen.
Von der Vorstellung, dass Poldi nochmal für den FC aktiv Fußball spielen sollte, habe ich mich verabschiedet. Mhm. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass er immer mit dem FC verbunden bleibt, aber nicht mehr als aktiver Fußballer, und es wird auch in die aktuelle Entwicklung wirklich nicht reinpassen.
Nee, das stimmt schon. Also da müsste er ja selbst auch noch mal ein persönliches Hoch erleben bei dem aktuellen Verein, also auch in der Türkei, wenn er jetzt, hört sich blöd an, ne? Aber wenn du jetzt, wenn er in der Türkei nochmal durchstarten sollte, dann wäre das vielleicht nochmal eine Option für die nächste Saison, aber ich glaube, das ist einfach zu alt und es passt einfach nicht mehr.
Genau, ne? es passt nicht mehr, es ist ja nicht mehr seine Mannschaft. Es ist ja nicht mehr, das, wo er dann sagen kann, ich bin wieder hier, let's go. Sondern er wäre dann jemand, der die Erwartungshaltung gar nicht erfüllen kann.
Ja.
Und das muss nicht sein. Nee, lass mal.
Ja, da könnt ihr froh sein, dass ihr Schmatt gehabt. Ich glaube, der würde sich auch gar nicht einlassen. Spinnereien, um nur irgendwelchen Fans irgendwie zu gefallen, würde er gar nicht machen.
Da gab's ja dann letztes Jahr gab's ja diese Geschichte, dass die Trikotnummer neu vergeben worden ist. Ne? Mhm. Wolfgang Overath, jetzt habe ich es gesagt. Wolfgang Overath hatte ja damals, Werner Spinner war es schon, Entschuldigung. Der Präsident Werner Spinner hatte damals gesagt, dass die Nummer immer für Poldi reserviert bleibt und nicht vergeben wird. Und dann hat Schmadtke dann irgendwie wohl intern gesagt, du kannst mich meine Füße fassen. Wir sind doch nicht der erste FC Lukas Podolski, wir sind der erste FC Köln. Und dann hat sich der Poldi ja beim Express beschwert und da war wieder was los. Und da hast du halt schon gesehen, dass Schmadtke da keiner ist, den du weichklopfen kannst, holen Poldi zurück, und das ist auch ganz gut so.
Mhm. Ja, nee, also Schmadtke ist schon, also sowieso, jetzt muss ich schon wieder anfangen, diesen komischen FC zu loben, ja, schlimm
genug. Wie soll denn hier Hass aufkommen, meine Güte?
Macht mich ja wütend, aber
wir müssen das öfter machen.
Aber Schmadtke nicht in Düsseldorf im Tor, um ein bisschen Hass reinzubringen.
Aber ich bin.
Und wo ist er, warum ist er nicht nach Düsseldorf gegangen?
Keine Ahnung. Tja.
Ja. Ich bin ja großer Schmadtke-Fan, das ist ja ganz
schön. Ich auch,
Also ich muss sagen,
schon geil gemacht.
Ja,
ist es nicht der Manager? Hallo? Ist das nicht der Manager auch, der, der damals, weil Aachen hat er angefangen, der hat sich über eine Kick-Anzeige da gemeldet, weil ist das richtig?
Genau.
Ja, das ist ja auch eine geile Geschichte eigentlich.
Ja, aber ja. Ich meine auch, wie geil es war. Ich meine, mit ihm hat Hannover diesen Erfolg, also nicht allein durch ihn, aber das hat einfach auch gut gepasst. Hannover dann die Euroleague mehrmals hintereinander erreicht, schöne Zeiten dann auch gehabt. Ja, davon zehrt jetzt noch Hannover und aktuell sieht es ziemlich trüb aus. Ist aber auch interessant, wie schnell du dann so eine Entwicklung wieder in den Sand fahren kannst. Ne?
Ja.
Also ich meine, Langfristigkeit ist dann nur, ist dann ein bedingtes Gut. Wenn ich mir anschaue, wie der aktuelle Kader von Hannover zusammengestellt ist, dann reißt mich das nicht mehr zu Jubelstürmen hin, ja, und auch die Euroleague sehe ich da in relativ weiter Ferne, ja, also es hängt auch viel mit dem Schmadtke zusammen, deswegen gehe ich auch davon aus, dass die Entwicklung so positiv bleibt, wie sie momentan in Köln ist, und wenn er dann irgendwann mal Champions League spielen will, dann kommt er zur Eintracht. Um ein bisschen positiv zu denken, ja. Na gut, René, haben wir denn noch was, oder sind wir jetzt hier?
Wir sind hier voll auf Kuschel- und Schmusekurs und ich würde sagen, wir fliegen jetzt noch schnell durch die Linktipps und durch die Podcast-Empfehlungen und dann reicht auch für heute, bevor wir die Leute hier vollständig in den Schlaf blubbern.
Alles klar, ja, was heißt denn Schlaf?
Schlaf ist auch eine lebendige Runde.
Hochemotional, aber im positiven Sinne. Ne, weißt du, da fehlt dem René, weißt du, der guckt einmal kein Hart, aber fair, wo er sich die ganze Zeit aufregen kann, ja. Und dann, weißt du, und dann gibt es hier mal keine Hassmeldung und so weiter und so fort, das ist ihm schon alles so langweilig. Ne?
Du, also Aufregung und Hass hatte ich heute mehr als genug.
Siehst du, dann bist du, das ist doch schön, dass wir hier so eine, ich gebe dir gleich eine Milch aus, einen warmen Keks kriegst du auch noch und dann läuft das doch.
Kannst du durch. Mach so ein bisschen Honig bitte in die Milch. Ja,
genau, aber jetzt hier links, genau, denn ich habe einen und zwar ist es hier von der Elf Freunde, das Magazin für Fußballkultur, ja, das kennt natürlich mittlerweile schon seit vielen Jahren fast jeder. Die haben ein interessantes Interview mit Mimo und Azuak geführt und ich weiß nicht, der eine oder andere wird es noch wissen, es gab ja Vorwürfe, gegenüber Mimo und Azurak, dass er ja doch Salafist geworden ist. Ja, gut, hat sich vielleicht einen Wuselbart wachsen lassen, also Bart sieht ungefähr so aus wie meiner, ja. Und das hat ja die Bild-Zeitung dann verbreitet, dass er ein Salafist wäre und dass er auch von der Polizei irgendwie auch schon ins Visier genommen wurde.
Ja.
Das hat er jetzt endlich mal entkräftet. In Frankfurt ist es eigentlich schon länger rumgeschwommen, dass da nichts dran ist. Ich meine, das ist ja auch ein Frankfurter Bub, der treibt sich auch hier viel in dem Umfeld rum, ist ja momentan vereinslos. Und ich finde es gut, dass er sich trotz der Tatsache, dass er kein medial großartig bewandter Spieler ist, sich mal zu Wort gemeldet hat, das dementsprechend auch klar dementiert hat. Das ist notwendig. Ich finde es gut, dass er da ein bisschen Zeit für ins Land gehen lassen. Wenn du weißt, wie das Umfeld damit zu knabbern hatte, denn das sind alles Teile seiner Familie sind ja auch in anderen Vereinen engagiert. Also beim FSV ist, glaube ich, der Vater engagiert. Der Junge Azuak spielte auch, glaube ich, beim FSV, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das ist gut, dass er da mal klar Stellung bezogen hat und zeigt, was für ein Drecksblatt die Bild einfach wieder ist, ja, dass sie sowas einfach voranschreibt, denn sowas ist ein Karrierekiller, ne? Das sagt er auch. Er geht auch davon aus, dass der ein oder andere interessierte Verein sich von ihm abgewandt hat aufgrund solcher schwerwiegenden Anschuldigungen und das kann ich mir auch gut vorstellen. Da siehst du mal, welche Schindluder sie treiben. Ich würde ganz ehrlich, ich würde vielleicht auch da mal schauen, dass ich da rechtlich irgendwie Beistand bekomme, wenn ich er wäre. Ich will nur mal ganz kurz eine Sache noch sagen. Am Samstag war ich am Hauptbahnhof, als viele Refugees ankamen. Und wer war auch da? Richtig, der Mimo und Azuak und hat auch was gespendet, hat ein paar bisschen Kleidung, wenn ich das richtig gesehen habe, vorbeigebracht und hat da was gespendet den Leuten, die ankommen. Ich will nur mal sagen, der war auch ganz verhüllt. Nur weil ich so in Argus-Augen habe, habe ich ihn natürlich erblickt und war mir gleich klar, wer das ist. Aber der war da auch nicht auf Aufmerksamkeit heiß. Ich will nur mal sagen, ist ein guter Junge und eigentlich schlimm genug, dass ihm sowas widerfahren ist. Schön, aber dass er das jetzt mit dem Interview hier mal wieder ein bisschen klarstellt.
Das ist erschreckend eigentlich.
Das geht ganz schnell.
Das wirkt wie aus diese, wie heißt das Buch mit der Katharina Blum, so ein Kram. Wie schnell das geht und was für einen Einfluss so eine Scheiße, ein diese ketzerische Frage zu stellen. Mhm. Wie du es gesagt hast, das hat mit natürlich auch seine Verletzungsanfälligkeit, aber es hat mit Sicherheit verhindert, dass er jetzt wenigstens, also ich glaube in der zweiten Liga könnte er locker
noch. Ja, der wollte ja auch zum FSV. Das steht übrigens auch in dem Interview. Hoffentlich funktioniert das. Ich könnte mir echt gut vorstellen, dass der Azuak zumindest in der zweiten Liga nochmal Fuß fasst mit einem Vertrag, der irgendwie auch Talent beziehungsweise der leistungsgebunden ist, das wäre vielleicht wirklich eine Option. Ist aber echt ärgerlich, aber daran siehst du, wenn sowas einfach nur gerüchtet wird, bei so einem Thema, das medial unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommt, wo die gesamte Öffentlichkeit auch unglaublich aufgeschreckt ist, natürlich auch bezüglich der jüngsten Ereignisse, dann ist es was wirklich sehr negativ wiegen kann, schön trotzdem, dass da jetzt mal die ganze Sache klargestellt wurde.
Ja.
Aber es geht auch um seine Karriere, nicht nur darum, sondern auch um seinen ganzen Karriereverlauf in dem Interview. Also es ist wirklich lesenswert, kann ich jedem Fußballfreund empfehlen. René, machen Sie weiter.
Das ist diesmal das Problem, die meisten Linktipps, die da drin stehen, sind gar nicht von mir. Ich glaube, Basti, du hattest da noch ein paar eingetragen, oder?
Ich habe noch ein paar Linktipps. Ja. Ich habe einmal habe ich gedacht, wir können mal ein Basic raushauen. Das ist einfach fokus-fußball.de. Das dürfte allen geläufig sein. Es ist auf eine Linksammlung. Da schaue ich eigentlich jeden Tag rein und ist auf jeden Fall empfehlenswerter, als sich irgendwie täglich bei irgendwelchen Bild-Zeitungs-Apps oder sonst ein Spox oder so zu informieren. Weil da werden wirklich interessante Artikel gesammelt, auch mit Blogs und so werden da Zeitungsartikel und Blogs. Auch lustige Sachen teilweise. Dann hatte ich in den Shownotes haben wir noch zwei Artikel. Einmal, dass Bruchhagen genau das gesagt hat, was wir auch in den letzten Wochen hier gesagt haben, dass die Bundesliga nicht dem Premier League-Fetisch hinterherlaufen soll, sondern sich ihre eigene Identität bewahren soll. Weil er hat es ganz gut beschrieben, dass die Bundesliga eigentlich auch gar keine Chance hat, weil auf der Welt wird halt eigentlich mehr Englisch gesprochen. Und die Premier League ist schon in den 80er Jahren, sind die, glaube ich, schon nach Malaysia gefahren und alles Mögliche. Das werden wir nicht mehr aufholen. Und ich weiß nicht, die Deutschen sollten es, also die Bundesliga sollte es nicht nachmachen, sondern die sollten probieren, ihre Einzigartigkeit, die gerade in Fanszenen auch sehr geschätzt wird. Also ich glaube, es fahren irgendwie jeden Spieltag fahren, glaube ich, 1000 Leute auf die Südtribüne nach Dortmund, weil es für die noch günstiger ist, als bei sich selber ins Stadion zu gehen, was auch schon kurios ist. Und abschließend dazu auch noch, was Bruchhagen betreffend ist, habe ich noch einen Artikel reingestellt. Der ist jetzt nicht so spektakulär, dass die Eintracht zum ersten Mal wohl die 100 Millionen Euro Umsatzgrenze überschreitet, weil wir es irgendwie vor zwei Wochen mit Mainz hatten, mit dem Finanziellen und so einem Kram. Weiß ich nicht, vielleicht kann die Eintracht sich da jetzt ein bisschen besser aufstellen, auch wenn natürlich 100 Millionen Euro Umsatz im Vergleich zu den anderen, die da über uns stehen, ziemlich lächerlich ist, leider. Und dann hatte ich noch eine Podcast-Empfehlung, die schließt an dieses Premier League-Dingsbums, bla bla. Der Podcast heißt Click and Rush, also wie Kick and Rush, nur Click and Rush. Ist von Ballwerk Orange, glaube ich. Und die zwei Jungs, die das machen, die sind eigentlich ganz lustig. Und wer sich über die Premier League informieren will, dem kann ich das nur empfehlen, weil da erfährt man auch viel, weil hier in Deutschland erfährt man ja außer bei Sky diese Raw-Zusammenfassung, kann man ja auch nicht so viel erfahren, was irgendwie so ein bisschen hintergründig ist und vor allen Dingen auch ein bisschen was über Teams, die jetzt unter den Top 4, Top 5 sind, sind so wie Stoke und Leicester City, was da gerade los ist. Und das Crystal Palace hat auch eine sehr lebendige Fanszene, da wurde auch drüber gesprochen. Und ich mag den englischen Fußball trotz allem Geld immer noch sehr gerne und deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen.
Ich tue mich mit so englischen Fußball-Podcasts so ein bisschen schwer. Nicht wegen der Sprache, sondern irgendwie, weil ich so wenig Bezug zur Premier League habe. Aber
das ist auf Deutsch, der Podcast. Das habe ich vergessen zu sagen, sorry.
Ah, okay.
Der ist auf Deutsch und zwei Jungs, die sich sehr gut auskennen.
Okay.
Und dann ist natürlich ganz, ganz klar, dass wir den einzigartigen, wunderbaren Podcast vom Axel auch noch ein bisschen promoten.
Selbstverständlich.
Ja, aber sowas von.
Vielleicht kannst du nächste Woche ein bisschen Hass nach dem Spiel. Vielleicht passieren drei rote Karten.
Auf jeden Fall.
Vielleicht können wir nächste Woche ein bisschen Hass rüberbringen.
Auf jeden Fall. Wenn es drei rote Karten gibt für vier unterschiedliche Spieler, für mehr unterschiedlich, dann bekommen wir noch keinen Elfmeter und die anderen bekommen einen, ja, oder so, weil der.
Ach, wäre das nicht schön.
Weil der Rosine über die eigenen Füße fällt oder so, ja, toll. Irgend sowas. Also spätestens dann haben wir wieder hier ein bisschen Aggression in diesem Podcast, ja.
94. Minute, völlig unberechtigt.
Ja, 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 genau. Also,
und Zambrano spielt auch noch, also da werden wir nicht erfahren.
Da werden wir auf jeden Fall was zusammenbekommen. Ich bin mal gespannt, wer von uns besser gelaunt ist.
Ich auch.
auf jeden Fall.
Ich freue mich über jeden Hörer.
Ja, also das ist doch auf jeden Fall ein Grund, da nächste Woche reinzuhören bei euch. Ich weiß nicht, wann nehmt ihr immer auf?
Bitte, Entschuldigung.
Wann nehmt ihr immer auf?
Unterschiedlich. Ich richte mich da nach den Gästen.
Okay.
Wir werden es zeitnah machen, damit diese ganze...
Damit die Emotion noch frisch
Emotion,
ist.
Emotion, ne? Ja, wie auch immer sie sein mag, ja, damit sie frisch ist und möglichst ungefiltert in eure Ohren gleiten kann.
Also, ja. Samstag 22 Uhr.
Ja, genau.
Nee, da kann ich nicht. Da kann ich nicht, Marvin.
Nee, keine Angst, da seid ihr alle entlassen. Ich glaube, da, keine Ahnung, da werde ich auch irgendwie mir noch, was weiß ich, irgendwas zu essen holen.
Genau.
Ich würde ja empfehlen, sonntags, nachdem Marvin Doppelpass geguckt hat, weil da hat er immer eine gewisse Grundaggression.
Ich gucke fast gar keinen Doppelpass mehr. Mir ist das alles, also diese Hyopies, das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr geben, ja. Wenn der Strunz dann zum 10. Mal irgendeinen dummen Bullshit labert, also ja. das ist für mich alles so noch schwer erträglich.
Es gibt so viele gute Podcasts. Ja, genau. Ja. Da ist der Doppelpass echt unnötig geworden. Ich habe es mir mal jetzt angeguckt, wo der Schmattke da war. Das fand ich so fantastisch, wie wenig Bock der Schmattke auf die Leute hat.
Richtig.
Fand ich super. Aber sonst gucke ich es auch nicht.
Ja, also ich habe es mir auch nur deswegen angeschaut und da fand ich es dann zeitweise ganz lustig, aber an sich, Doppelpass, das ist Quatsch, dafür machen wir hier diese Podcasts, weil das macht wesentlich mehr Sinn.
Genau.
Für alle Freunde des Fußballs.
Ja, also, wer hat mich denn gerade getrollt auf Twitter von euch? Ach, der hier, der Basti war's. Ja, dann ist ja gut.
Das hat doch nichts mit Trollen zu tun, das ist professioneller Journalismus.
Ah, okay.
Ja, ich wollte nur, dass du es schon mal siehst, damit es nicht so wehtut mit der Innenseite.
Das ist wie wenn man auf den Everest geht, ja, so eine Eingewöhnungsphase. Ja?
Genau. Damit der Sturz nicht so hart wird.
Ja. Na gut, dann passen wir mal auf. El Gigante, Alex Meyer am Samstag vielleicht wieder im Gewand der Eintracht und der FC. Und der
Im schönen Gewand. Im schönen Gewand.
Ja, also im prämierten Gewand, ja. Und die Geißböcke müssen sich fürchten, ja.
Die Geißböcke, Hashtag die Geißböcke.
Ja, genau.
Analog zu die Mannschaft.
Die Mannschaft, die Geißböcke, ja. Die Adler. Ja, also ich denke, wenn wir da jetzt
Gott,
schon so
im Himmel. Die Adler versus die Geißböcke.
Da können wir auch
zumachen.
Ja, ja. Ich warte eigentlich nur, dass die Vereine irgendwann englische Namen bekommen. Dass wir dann irgendwann Frankfurt Eagles heißen.
The Billy Goats.
The Clown Billy Goats. Ich finde, das hat was. Ich warte auf das Maskottchen.
Das Maskottchen ist doch da.
Ja, aber
das ändert sich ja nicht.
Ja, immer diese lebenden Tiere. Ich warte auf Menschen in Tierkostümen. Ja, das gibt's ja auch schon bei genügend Fußballvereinen. Ne?
Haben wir aber auch. Im Kids Club. Gibt's einen Typen, der im Hennes-Kostüm rumläuft.
Aber nichts geht über den Grotifanten.
Was? Ich finde, die Chemnitz-Katze geht da noch drüber.
Die Chemnitz-Katze.
Ja, die Chemnitz-Katze ist. Und die Dynamo Dresden Biene. Das sind so die zwei scariest Mascots
ever. Kennt einer diese Sonne aus England, die der David Shrigley gemacht hat?
Ja.
Also die kannst du nicht durch den Kids Club laufen.
Nee. Aber die Chemnitz-Katze auch nicht, Alter.
Okay. Oh, ich sehe es, die Chemnitz-Katze. Ui, ui. Ja, nee.
Die sieht auch schon Gott. Sehr nach Chemnitz aus, oder?
Ja, die sieht schon creepy aus. Eieiei. Ja, ich merke schon. Maskottchen sind irgendwas fürchterlich Schreckliches. Oder schrecklich
Fritzl
schrecklich.
Ist auch so ekelhaft, finde ich.
Fritzl fand ich in Stuttgart super.
Naja,
da müssen wir einen eigenen Podcast drüber machen.
Ja, genau. Also machen wir demnächst den Maskottchen-Podcast und würde ich sagen, beenden wir das für heute, damit die Fans nicht nochmal mit Albträumen nach Hause geschickt werden.
Genau, bevor wir den Sack zumachen, einen Link-Tipp habe ich noch, der gerade aktuell hier in der Twitter-Timeline an mir vorbeigerollt ist, und zwar von den Jungs von Fehlpass. Diesem anderen Fußball-Podcast. Die sind ab morgen in Ungarn unterwegs und wollen da vor Ort Flüchtlingshelfer unterstützen, Dinge verteilen und sammeln natürlich jetzt auch Spenden ein, die sie da vor Ort den Hilfsorganisationen direkt geben können, um das quasi ohne irgendwie Zwischenzeug und so weiter zu machen. Findet ihr unter fehlpass.com/helpnow. Link ist in den Shownotes, finde ich eine gute Sache, könnt ihr euch mal angucken,
absolut,
wenn ihr das Thema ein bisschen unterstützen wollt. Die Jungs sind auch auf jeden Fall über Twitter, Facebook und was weiß ich immer zu erreichen und halten euch da immer auf dem Laufenden. Finde ich eine super Aktion und sollte man auf jeden Fall mal hingehen.
Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sehr unterstützenswert. Ich check das auch noch gleich mal und spende ein paar Euro. Also Leute, macht das. Finde ich eine mega starke Aktion.
Ja, schließe mich an. Außerdem hat San Marino gerade sein erstes Tor seit 14 Jahren geschossen.
Wurde aber mal Zeit.
Was kann es Schöneres geben, um diesen wunderbaren, harmonischen Podcast besser zu beenden? Alle Shownotes und alle Links zur Sendung findet ihr unter eintracht-podcast.de. Axel, wir bedanken uns bei dir. Wir danken dir fürs Mitmachen. Ich habe zu viel Whisky zwischendrin getrunken, das war keine gute Idee. Wir schicken
den Marvin. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei euch für die Einladung.
Genau, wir
Martin Heinicke hat
nächste zweites Woche mit viel Hass zu euch rüber.
Ja, genau. Der Marvin hat zugesagt, wenn ihr beide auch noch dabei sein wollt, gerne.
Ja, ich bin dabei. Wann soll das sein?
Ja, machen wir über Twitter.
Alles klar.
Cool. Alles klar.
Da bringe ich meinen ganzen Hass mit.
Ja, sehr gerne.
Das sagst du und dann gewinnen wir am Samstag irgendwie.
Ja, dann komm ich bekifft und dann, fies.
Ja, und dann ist es hier der nächste Kuschel-Podcast. Ne? Dann beschweren sie sich, dass wir am besten jetzt gleich noch alle gemeinsam ein Eis essen gehen. Ja, also naja, schauen wir mal.
Alles gut. Klar. Okay. Wir machen zu. Wir sagen danke fürs Zuhören und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.